Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Cinematic Smash Brothers. Mein Name ist Henning Harder und wir sind heute bei Folge 17 angelangt. Und ich freue mich, denn wir haben wieder einiges vorbereitet. Ich habe wieder mal fulminante Gäste hier. Und die stelle ich doch einfach mal ganz kurz vor. Fangen wir doch mal an. Zu meiner Linken, direkt frisch aus dem Urlaub, könnte man sagen, mal wieder mal dabei, diesmal wieder auf der Kandidatenseite, Christian Steiner von der Second Unit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Cinematic Smash Bros. Achso, ich muss da gar nicht moderieren dieses Mal. Schön, Henning, sehr, sehr schön.
Machen wir jetzt wieder improvisiert.
Ich muss ein bisschen warm werden. Ja, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf und auch auf dieser Seite deines Tisches sitzen darf.
Ja, ich bin natürlich jetzt sehr gespannt, wie sehr dich deine Moderationserfahrung aus der vorletzten Folge, der 15, die man natürlich sehr gerne mal nachhören darf, jetzt beeinflussen werden, wie du hier argumentieren wirst.
Ich bin auch gespannt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie in den Argumenten, in den Antworten irgendwas hineingeflossen ist, aber es ist auf jeden Fall schön, weil auf dieser Seite kann ich mich besser zurücklehnen. So, du machst das schon und ich rede ein bisschen Quatsch und dann passt das.
Ja, aber du bist ja leider, du bist ja nicht der einzige Gast, denn in unserer Mitte sitzt der gute Kevin Kopacka zum zweiten Mal dabei. Hallo.
Hallo, hi.
Du bist ja einer der wenigen Filmemacher hier bei uns in der Reihe. Ich glaube, neben Patrick, der ja einmal aus, wo kommt Patrick nochmal her?
Aachen.
Aus Aachen angereist.
Und Hardy ist ja mittlerweile auch ein Filmemacher.
Also
ihr vermehrt euch.
Drei. Ich habe gehört, du hast irgendwas Neues in der Pipeline. Kann das sein?
Ja, ich habe ja meinen ersten Spielfilm gerade abgedreht. Der ist genau noch in der Postproduktion und wird hoffentlich im November zumindest so ein erstes, wird es ein Screening geben zu meinem 30. Geburtstag. Das war immer mein Plan, bis dahin meinen ersten Spielfilm fertig zu haben. Und genau, ich bin jetzt gerade, sitze jetzt noch in einem finalen Schnitt und mal schauen. Also ich hoffe.
Kannst du schon was verraten zum Titel oder wo man den finden werden kann?
Also Titel ist Hager. Es geht zum grob um eine Familiengeschichte auch und die Familie Hager sozusagen. Wo man danach es sehen wird, wird sich noch rausstellen. Es gibt zumindest einen Verleih, der interessiert wäre, den deutschlandweit rauszubringen. Das wird sich noch zeigen. Deswegen möchte ich jetzt noch gar nicht so viel verraten drüber. Aber es ist ein sehr unkonventioneller Film.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und wir werden auf jeden Fall gerne da Informationen auch zu rausgeben, wenn du da Konkreteres zu sagen kannst. Oder du machst es selbst, wenn du mal wieder dabei bist. Okay. Kommen wir zu unserer dritten Kandidatin, auch zum zweiten Mal dabei. Und das ist Rebecca, ich möchte fast immer Bari Porari sagen, weil ich in den letzten Wochen zum Puerto Partida-Fanboy geworden bin. Aber es ist Rebecca Görmann, hallo.
Hi. Und gerne Becky, ja?
Also. Okay. Becky, ja. gibt's bei dir irgendwas zu berichten? Du bist ja auch so ein Podcast-Tausendsasserin, oder wie sagt man?
Ja, ich habe gerade Urlaub und starte in diesem Urlaub noch einen neuen Podcast.
Oh, kannst du da schon was zu verraten?
Ja, also er wird reichlich Randale heißen. Und das wird so ein bisschen mein Abladeplatz für alles, was mich so aufregt in der Welt und worüber ich in meinen anderen Podcasts nicht sprechen kann, weil die thematisch irgendwie anders sortiert sind. Also so eine Mischung aus Personal Podcast und Rant Podcast.
Pöbel Podcast. Ja.
Pöbel Podcast, Pöbel Partida. Finde ich ganz gut. ich bin ja auch ein Freund von so Podcasts, in denen es ein bisschen heißer zur Sache geht. Und so geht es ja auch bei uns zu. Und
goldene Überleitung.
Und deshalb werden wir auch gleich loslegen. Und bevor wir loslegen, möchte ich noch eine kleine Ankündigung vorwegnehmen. Und zwar sind wir jetzt bei Folge 17. Das heißt, wir neigen uns langsam dem Jahresende. In Folge 23, das wird das Jahresfinale sein, plane ich nämlich etwas Großes, etwas sehr, sehr Großes. Und zwar die große Cinematic Smash Brothers Jahresfinalshow. Ja, bin gerade dabei, das ein bisschen die Wege zu leiten. Und da würde ich mich ganz gern mal vorher an die Hörer und Hörerinnen widmen. Also meine Frage ist nämlich die, wir würden gerne eine Live-Sendung in die Wege leiten, die hier in Berlin vor Publikum stattfinden wird. Es werden ungefähr alle Kandidaten da sein, die sich in einem, ich werde irgendwie mir was ausdenken, wie ich so um die 15 Kandidaten in 6, 7 Runden irgendwie durchkriege. Dann habe ich überlegt, dass das Publikum diesmal mit abstimmen darf. Ich werde nicht der einzige Juror sein. Und das Allerwichtigste ist, wir werden am Ende der Sendung den Cinematic Smash Master 2017 oder so als noch einen Arbeitstitel küren. Die Frage ist natürlich nur immer, sowas muss ja irgendwie sich lohnen und sowas muss ja auch irgendwie finanziert werden. Und deshalb wäre jetzt meine Frage an alle lieben Zuhörer da draußen, ob ihr an sowas interessiert wäret und ob ihr dazu auch gerne vorbeikommen würdet. Es würde vielleicht einen kleinen Unkostenbeitrag kosten, aber ich verspreche auf jeden Fall ganz viel Spaß. Wenn ihr da irgendwie Meinung zu habt, dann könnt ihr die gerne bei uns hinterlassen, entweder in den Kommentaren bei Facebook, bei Twitter oder direkt auf unserer Seite cinematicsmashbros.podigy.io oder per E-Mail an cinematicsmashbrothers, also B-R-O-S, muss ich ja nicht sagen, .podcast@gmail.com. Das ist die kürzeste E-Mail, die ich gefunden habe. Da würde ich mich sehr freuen. Also wenn ihr da irgendwie Lust zu hättet, da rumzukommen, ja, das wäre gut zu wissen, dann können wir nämlich die Planung weiter eingehen. Ansonsten müssen wir mal gucken, ob wir auf der Straße irgendwo...
Ich spare mir mal die E-Mail und sage einfach, ja, ich bin dabei.
Christian ist schon mal dabei. Ja, die Kandidaten sind ja schon heiß. Ich habe ja schon rumgefragt. Das ist ja gar nicht das Problem, aber das Publikum müssen wir ja auch noch haben. Egal, wir kommen jetzt, langsam legen wir los. Wir haben nämlich wieder einiges vorbereitet. Zum Beispiel werden wir heute unter anderem diskutieren. Wir haben nämlich ein niegelnagelneues Logo von dem wahnsinnigen Marcel Weisheit. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt nachholen. Ich habe das Gefühl, irgendwie fühlt es sich ein bisschen noch zu groß für unseren Podcast an, aber gleichzeitig fühlt es sich auch genau richtig an. Also ich finde es wahnsinnig toll und möchte mich hiermit auch nochmal bedanken. Auf jeden Fall werden wir wegen dieses neuen Logos unter anderem diskutieren, welches das beste Filmplakat aller Zeiten ist. Dann werden wir nach der besten Coming-out-Szene in einem Film suchen und wir werden versuchen, ein paar Sommerfilme dieses Jahres durch gewisse Mechanismen aufzubessern, aber da gibt's später mehr zu. Ich würde sagen, wir fangen einfach an mit Runde 1. Round 1. Fight! Und Runde 1, ich hatte es vorhin schon angekündigt, Christian, du hast, glaube ich, gerade Urlaub gemacht, Rebecca hat gerade Urlaub und ich war auch vor kurzem Urlaub. Bei Kevin weiß ich es gerade nicht.
Doch, ich war auch im Urlaub
gerade. Siehst du, wir sind alle total so urlaubsentspannt, richtig gut drauf und irgendwie neigt sich auch gerade der Sommer dem Ende und da kann man sich halt jetzt auch mal so zurückblicken auf seinen Urlaub. Und deshalb ist meine Frage natürlich, welcher ist der beste Film, der im Urlaub spielt? Und Christian darf anfangen.
Na gut. Dann fangen wir einfach mal an. Ich frage mit Gegenfragen an. Und zwar, was macht denn Urlaub aus? Ja, was macht man am liebsten im Urlaub? Man geht auf Reisen. Ich zumindest. Ich gehe gern auf Reisen. Was macht das Reisen aus? Natürlich Menschen und Orte. Und welcher Film bringt das alles wunderbar zusammen? Richtig. Es ist Before Sunrise. Der Start einer großartigen Trilogie von Richard Linklater. Ich glaube, aus dem Jahr 1995 oder so. Ein wunderschönes Ding, der das alles zusammenführt. Es geht um einen jungen Mann, der in einem Zug sitzt, auf der Reise, glaube ich, nach Wien sich befindet mit dem Zug und dort eine Bekanntschaft macht, eine junge Dame anspricht, eine Französin, die Céline, und die beiden fangen an, so ein bisschen zu plaudern und ein bisschen rumzuflirten. Man kommt ins Gespräch und dann sagt er, ich glaube, als sie aussteigen muss, irgendwie schon vorher, so von wegen, Mensch, lass doch mal was Verrücktes machen, komm doch mit mir nach Wien und lass uns da einfach eine Nacht verbringen, eben bis zum nächsten Sonnenaufgang, weil ich dann irgendwie wieder zurück in die USA fliegen muss. Und das ist eigentlich schon die Prämisse von einem kompletten Film. Diese beiden Figuren finden zueinander, sie verbringen die ganze Zeit miteinander, sie laufen durch Wien, sie spazieren durch Wien, sie entdecken dort kleine Örtlichkeiten, skurrile Menschen, sie unterhalten sich halt die ganze Zeit dabei, kommen sich im Gespräch philosophisch, romantisch, irgendwie lebenswirklich total nahe und der Film endet auch auf einer sehr großartigen Note. Ich weiß nicht, ob es ein großer Spoiler ist, aber es ist halt so schön und so toll und sie versuchen dann, oder sie geben sich das Versprechen, in einem halben Jahr wollen sie sich wieder in Wien treffen und wollen halt, also das war natürlich auch alles vor irgendwie Internet und Facebook und irgendwelchen elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten, und sie besprechen auch sehr schnell, dass es eigentlich gar nicht darum geht, irgendetwas Festes da aufzubauen, sondern eigentlich nur das alles so auf dieser einen Begegnung irgendwie beruhen zu lassen, wollen sich dann aber doch wieder treffen und ja, das ist einfach eine wunderbare Reisegeschichte, eine wunderbare Urlaubsgeschichte dadurch, die eben auch das alles zum Thema macht, so wie man sich eben auf Reisen irgendwie näher kennenlernt und eben auch so dieses Momenthafte, diese Chance, eine Begegnung auch irgendwie so abgesteckt zu lassen und auch gar nicht irgendwie mehr draus machen zu wollen, sondern einfach ja den Moment so zu nehmen, wie er kommt. Und es ist halt ein großartiger Film, der ist super schön, super klein. Richard Linklater hat großartige Dialoge da mit den Figuren geschrieben, auch zusammen mit den Schauspielern, die es auch wunderbar machen. Ethan Hawke und Julie Delpy sind einfach perfekt in diesen Rollen. Und ja, deswegen ist dieser Film ein schönes Urlaubserlebnis. Und wenn du ihn guckst, dann pack schon mal nebenbei den Rucksack, weil danach willst du los.
Alles klar. Bevor wir nach Wien reisen, würde ich aber noch gerne die Antwort von Kevin hören.
Ja, lustigerweise spielt mein Film auch in Österreich, wo ich herkomme. Und zwar habe ich mich für die Piefke-Saga entschieden. Das ist eigentlich ist es eine Reihe von 4 Filmen aus, ist eine deutsch-österreichische Koproduktion aus dem Jahr 1990. Also da sind die ersten 3 Teile entstanden und der weitaus skandalösere 4. Teil ist dann 3 Jahre später entstanden.
Also nur ganz dann zur Nachfrage. Mhm. Nimmst du die Trilogie oder nimmst du alle 4 Teile?
Ich würde eigentlich, müsste, was, wie sieht's von
nee, mir ist es egal, du kannst
das. Ich würde mich sozusagen auf alle 4 beziehen, aber hauptsächlich auf den 1. und den 4.
Okay. Alles klar.
Und das Interessante von der Piefke, also Piefke ist euch ein Begriff, das muss ich nicht erklären.
Mir nicht.
Also. Okay, Piefke ist eigentlich ein Begriff, der ursprünglich entstanden ist von der Niederlage 1886, also im Deutschen Krieg sozusagen, und dann gab es einen Militärsmusiker, der hieß irgendwie Gottfried Piefke, aber eigentlich ist Piefke ein sehr abwertender Begriff, den Österreicher für Deutsche verwendet haben oder immer noch verwenden eigentlich. Aber das bezeichnet so einen gewissen Typus von Deutschen. Also so von laut eigener Aussage der Österreicher ist ein Piefke die Art von Deutschen, die sich überheblicher und besser vorkommen als die Österreicher, sozusagen. Und die Piefke-Sage bezieht sich tatsächlich auf aktuelle Begebenheiten oder die damals passiert sind. Also 1982 gab es eine österreichische Sendung, die hieß Auf Los geht's los. Da wurde auch offiziell, ich kenne die Sendung nicht, aber da werden auch so an der Jury Fragen gestellt, die sie beantworten müssen. Und eine Frage war, wie viele der Geschworenen nennen die Deutschen prinzipiell Piefke? Und da haben 6 von 9 das beschrieben und dann eben mit der Begründung, dass für sie Piefke solche Leute sind. Und dann 1983 kam von der Wiener Zeitung die Wochenpresse ein Artikel raus mit der Schlagzeile Wer braucht die Piefkes? Österreicher im Ausverkauf. Weil es so eine große Debatte drum ging, über die Tourismus, also gerade in Tirol, dass da eine sehr große deutsche Tourismusszene war. Und auf jeden Fall wurde das die Piefke-Sage von dem sehr bekannten Dramatiker Felix Mitterer geschrieben und war eben eine deutsch-österreichische Koproduktion, die halt versucht hat, dieser Idee auf eine sehr humoristischen und satirischen Art auf den Grund zu gehen, also diese Missverständnisse, die in dieser Kommunikation stattfinden. Und es spielt alles in Tirol, aber in einem fiktiven Ort, der sich Lehmenberg nennt. Und im Prinzip handelt es von 3 verschiedenen Familien. Das eine ist eine Berliner Familie von einem Unternehmer, die Sattlers sozusagen. Das andere ist sind die Wechselsberger. Das ist eine Tiroler Familie, die im Tourismus sozusagen vertreten ist. Und das dritte ist eine Bauernfamilie, die Krimbacher. Und es fängt eigentlich so an, dass diese deutsche Familie nach Tirol wiederkommt, weil es einfach sehr oft vorkommt, dass viele deutsche Touristen nach Tirol kommen und dass Tirol gerade dafür bekannt ist, dass sie einen sehr familiären Bezug haben zu ihren Gästen, also dass sie dann auch auf sie zukommen und dann gleich abbusseln und ganz viel fragen und wie geht's dem Kleinen, ach schon so gewachsen und wunderschön und das aber dann oft zu kleinen Diskrepanzen kommen. Und auf jeden Fall kommt diese deutsche Familie diesmal an und zieht eben diesen besagten Wochenpresseartikel der Wiener Zeitung, wo drin steht, wer braucht die Piefkes, und die sind ganz entrüstet und die Tiroler Familie meint so, okay, ja, das sind die Wiener und die Wiener sind sowieso Arschlöcher und wir brauchen auf jeden Fall euch als Touristen und ihr müsst hier bleiben, weil wer wird denn unsere Kinder durchfinanzieren oder durchfüttern, so auf die Art. Und die beschließen sich dann dagegen und ziehen stattdessen zu dieser Bauernfamilie, die Krimbacher, und versuchen dort mit denen den Urlaub zu verbringen und machen währenddessen Proteste, wo sie die anderen deutschen Touristen davon abhalten, zu dieser anderen Wechselberger Familie zu kommen. Und auf jeden Fall war das der Film, an den ich ohne Grund als erstes denken musste, als ich Urlaubsfilm gehört habe. Wir haben den damals in der Schule, haben wir uns die ersten 2 Teile angeschaut. Und es ist einfach einerseits ein sehr unterhaltsamer Film, weil es so 1990, du hast halt die verschiedenen Familien, du hast dann auch die Deutsche mit dem Sohn, der die ganze Zeit Kopfhörer hat, wo er so ganz laut Drum and Bass hört und einfach so ein Teenager typisch ist, dem alles egal ist. Du hast dann ganz viele lustige verschiedene Dialekte oder verschiedene nur nuancierte Unterschiede zwischen den Menschen. Also immer wenn die Tiroler reden, schauen sich die Deutschen an und sagen so, hast du ein Wort verstanden? So, nein, ich fühle mich wie, als wäre ich in Jerusalem und also verschiedene Sachen. Aber es führt dann dazu, dass am Ende die sich zusammentun jeweils und in dem ersten Teil die sowohl die Tiroler als auch die Deutschen und das dann dazu bringen, dass dieser Wiener Journalist, der diesen Anti-Piefke-Artikel geschrieben hat, dann von der ganzen Ortschaft verprügelt wird. Das ist sozusagen das Ende vom ersten Film. Und dann geht das so weiter.
Nur kurz nachfragen. Also, ob du langsam zur Frage stellst.
Ach so, ja, klar. Also,
ich will dich gar nicht unterbrechen.
Ich finde auf jeden Fall, ganz kurz nochmal zum vierten Teil, der nochmal ein bisschen krasser ist. Da wird es nämlich so gehandhabt, dass alle Orte der Welt keine Touristenorte mehr sind, außer Tirol, und alle Touristen nur noch hier hinkommen. Und dann sieht man auch die Familien, die sie hinkommen. Und es wird dann irgendwie, kommt dann raus, dass aber die ganzen Tiere, also die Kühe und die Rehe, sind alle aus Plastik. Tirol ist nur noch auf einem Müllberg gebaut. Und alle Tiroler sind eigentlich von japanischen Wissenschaftlern umoperiert zu werden, damit sie wie Tiroler von vor 100 Jahren sind. Und es führt dann so dazu, dass alle Leute am Ende sich umkehren lassen zu diesen perfekten Tirolern. Und Tourismusboardchef dann glaubt, okay, er hat es endlich geschafft, Tirol gehört endlich, ist endlich der perfekte Urlaubsort geworden. Nur, dass er am Ende dann feststellt, dass, und dann kommt dann so ein letztes Zitat, da steht dann, also wo er dann doch traurig wird, weil er dann feststellt, dass eigentlich der Grund, warum die Deutschen so gestresst sind am Zollamt und so weiter, ist, weil sie dann Urlaub brauchen, dann sind sie im Urlaub so gestresst. Und das letzte Zitat ist, das von Fremdenverkehr angestrebte Paradies beruht auf der Entmenschlichung und Ausschlachtung der einheimischen Bevölkerung. Auf jeden Fall, was ich sagen will, warum es für mich der beste Reisefilm ist, Urlaubsfilm ist, jetzt nochmal auf den Punkt zu kommen, ist, weil es der einzige Film ist, den ich kenne, der eigentlich dieses Urlaubsthema auf eine andere Art anspricht, und zwar auch auf der Art von den Leuten, die tatsächlich die Einheimischen sind an einem Ort, die halt diesen, für viele Leute ist es halt ein Urlaub und sie können sich ausruhen und Sachen genießen, aber eigentlich auf Kosten von anderen Leuten, die da wohnen. Aber umgekehrt auch natürlich, dass die müssen diese Touristen erdulden und die, durch diese Missverständnisse entstehen. Und im Prinzip ist es eigentlich eine sehr schöne Sache, dass das halt eine wahre Problematik aufgreift, die da beherrscht in Österreich, diese leichte Hass oder nicht Hass, aber diese Problematik mit dem deutschen Tourismus oder das Bild von Deutschen und Österreichern, und das dann aufklärerisch durch einen Film sozusagen gelöst wird und zu einem Kompromiss gekommen wird.
Sehr schön. Becky, welchen Urlaubsfilm? Ich bin gespannt, ob du uns auch nach Österreich mitnimmst.
Mhm. Nee, ich nehme euch woanders mit hin. Wie war's? Und wie geht's dir jetzt eigentlich? Das ist so eine Frage, die wir wahrscheinlich alle nach dem Urlaub schon gehört haben und nicht so richtig wussten, was wir da jetzt drauf antworten sollten, außer, ja, sehr gut eigentlich. Und der Film, den ich mitgebracht habe, dreht sich genau um dieses Zitat. Vielleicht habt ihr es schon erkannt. Es geht um den Film, der gleichzeitig Comedy, Feuerwerk und große Gesellschaftskritik ist, nämlich Toni Erdmann. Aus dem letzten Jahr, der deutsche Oscar-Kandidat von der diesjährigen Oscar-Verleihung von Maren Ade. Warum ist das ein guter Urlaubsfilm? Also wir haben unseren pensionierten Musiklehrer Winfried, der Urlaub bei seiner Tochter in Bukarest macht, also meine Reise geht nach Rumänien. Sie arbeitet dort als Unternehmensberaterin und soll gerade einem Kunden dabei helfen, Stellenstreichungen zu legitimieren, indem es eben von einer externen Unternehmensberatung kommt und nicht von ihm selbst. Sie hat so die Hoffnung, sie ist nur übergangsweise dort und will später mal nach China, um dort das ganz große Ding zu drehen. Ja, Ines, so heißt sie, muss in diesem Film lernen, was echter Urlaub ist. Und das gelingt ihr eigentlich bis zum Ende nicht, weil sie so ein bisschen sich selbst als Person gewordenes Humankapital immer verkauft den Kunden und sich eigentlich keinen Urlaub erlauben kann. Und tatsächlich wird unser Denken über Urlaub und unsere Art, Urlaub zu leben, im Film nicht der kapitalistischen Arbeitsgesellschaft gegenübergestellt, sondern als Symptom davon dargestellt. Also die Art, wie wir Urlaub machen als Symptom der kapitalistischen Gesellschaft. So sagt zum Beispiel die Ehefrau von Ines Auftraggeber, die gerade Urlaub in Rumänien macht, I like countries with a middle class. They are relaxing me. Also das nur als ein Beispiel, wie das in diese Richtung geht. Winfried, also der Vater, der sie besuchen kommt, wird tatsächlich während seines Urlaubs auch ständig gefragt, und behauptet selbst, ob und dass er die kulturellen Sehenswürdigkeiten von Bukarest denn jetzt gesehen hat. Stichwort Kulturprogramm, also das fällt sehr oft in dem Film. Wir sehen aber in dem Film tatsächlich nur eine kapitalistische Fassade von Kulturprogramm. Also Urlaub als kulturelle Erfahrung wird von kapitalistischer Gleichschaltung aufgefressen und Urlaub wird mehr zu einem kulturellen Pflichtprogramm. Eigentlich wollen wir aber nur Konsum, so stellt es der Film dar. Und Kultur ist dementsprechend keine Muse mehr, sondern nur noch eine Pflichterfüllung. Und Winfried, der sich später zu Toni Erdmann umverkleidet und verschiedene Masken trägt, legt von Beginn an ganz hervorragend einen Finger in diese Wunde. Also ich habe so ein paar Sachen mitgebracht, die er so macht. Zum Beispiel, er besucht sie kurz vor ihrem Geburtstag und sie fragt, warum bist du eigentlich nicht erst zu meinem Geburtstag gekommen? Der Flug war saugünstig, sagt er dann so. Und das ist halt der Grund, warum er nicht zu ihrem Geburtstag gekommen ist, sondern früher. Oder er verbringt einen Tag seines Urlaubs, Stadtkultur zu Programm zu machen, in einen Einkaufsmall und sagt hinterher auf das, was er so gemacht hat und wie es denn war. War ganz schön, hab wunderbares Eislaufen gesehen, bei Lidl war ich auch. Also um mal zu zeigen, auch das ist Urlaub, ja. Also auch im Urlaub muss ich einkaufen gehen und mein Leben weiterführen. Und meine Lieblingsszene im Film ist die, wo er zeigt, wie wir alle davon ausgehen, dass Urlaub immer perfekt sein muss, dass nichts schieflaufen darf, dass ein Hotelzimmer eine Instagram-Schönheit sein muss. Und er hingegen macht eigentlich nur ein Foto in diesem Urlaub, und zwar eins von den drei abgeknickten Blumen im Apartment seiner Tochter, in dem sonst alles perfekt ist. Also er legt sozusagen den Finger immer weiter in die Wunde. Maren Ader hat ja vor dem Film schon meinen Urlaubsfilm gemacht, nämlich Alle anderen, den ich auch sehr empfehlen kann und der ja schon auf einer sehr persönlichen Ebene zeigt, was irgendwie unser Lebensentwurf in Wanken bringen kann, wenn im Urlaub nicht alles so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und der Film macht es eben noch mal auf einer sowohl persönlichen als auch größer gesellschaftlicheren Ebene. Und warum ist der Film sonst noch gut? Noch drei kleine Punkte. Er hat eine großartige Frauenfigur, die nicht stark sein muss, um überraschend außergewöhnlich und vielschichtig zu sein und sehr dreidimensional gezeichnet ist. Er ist eine richtige Komödie im alten griechischen Sinn, also im Sinn von, es geht Lachen nicht als Selbstzweck, sondern es steckt immer eine Tragik im gleichen Moment und menschliche Schwächen werden gezeigt. Und daran anschließend dieses Bild der griechischen Komödie, das mit einem Film, in dem es um Maskierung geht, aufzunehmen, ist grenzt für mich an Perfektion.
So, dann können wir jetzt in die Diskussion kommen. Viel Spaß.
Müssen wir?
Wieso, wer soll denn gewinnen?
Naja, also der mit dem besten Pick und der besten Argumentation.
Und das ist?
Naja. Naja, also mein Problem ist, dass ich jetzt bei euren Antworten, die super sind, nicht so sehr als Urlaubmacher irgendwie abgeholt oder inspiriert werde. Also der Tiroler Tourismuskritikfilm ist, glaube ich, sehr, sehr super. Also klingt super, ich habe ihn halt noch nicht gesehen. Aber ich weiß nicht, ob ich danach irgendwie so in Urlaubsstimmung bin. Und Toni Erdmann hat mich damals viel Energie gekostet, weil ich ihn sehr zäh fand. Und naja gut, danach bin ich vielleicht erstmal ein bisschen tiefenentspannt. Aber so wirklich Bock auf Urlaub habe ich danach, glaube ich, auch nicht. Und Bei meinem Pick musste ich schon allein beim Aufschreiben meiner Notizen aufpassen, dass ich nicht den Rucksack zu voll stopfe und dann wieder irgendwie aus dem Haus springe, weil ich auf Reisen gehen möchte. Aber naja, jeder beantwortet die Sachen ja unterschiedlich, aber ich glaube, ich bin der Einzige, der recht hat.
Es war ja nie die Frage nach dem Film, der einen am besten in Urlaubsstimmung versetzt. Das war ja nicht der Hintergrund dieser Diskussionsrunde, sondern was ist der beste Film, der in einem Urlaub spielt? Und ich finde gerade Filme, die in so einem klassischen Urlaubssetting von ich lasse mich durch eine Stadt treiben und ich liege vielleicht am Strand, was jetzt keiner von uns gemacht hat, oder ich lerne ganz viele tolle, spannende Menschen aus unterschiedlichsten Ländern kennen. Das gibt's halt schon sehr, sehr oft. Und ein Film, der wirklich so sehr den Finger in die Wunde legt wie Toni Erdmann, das habe ich selten erlebt vorher.
Genau, ich wollte auch noch dazu sagen, dass die Rede davon von also bester Urlaubs oder Film, der beste Film, der im Urlaub spielt, was genau auch zu interpretieren ist, wie man mag, also nicht schönster Film, der im Urlaub spielt. Und da würde mir jetzt nur zu Before Sunrise, ein super Film natürlich, jetzt nur einfallen, dass ich war ja oft in Wien und natürlich das Wien, das da gezeigt wird, ist ja sehr anders als das Wien, wie es in echt ist. Worauf ich vielleicht den Entschluss fasse, dass das eine sehr subjektive Darstellung von der Stadt ist, die natürlich nur von der Beziehung zwischen den beiden Menschen getriggert ist sozusagen. Dass wenn das jetzt zwei ganz andere Menschen wären, würden die Stadt auch ganz anders wahrnehmen. Dass es sozusagen nicht direkt um den Urlaub geht oder die hätten auch überall sein können, in jedem anderen Ort. Aber die haben sich halt gerade da gesehen, was, finde ich, dann wieder eher den Film auf diese zwischenmenschliche Ebene bringt und gar nicht so auf den Bezug zu dem Ort, wo sie sind. Weil es ist ja dann, der zweite Teil spielt ja dann auch. Also die haben das schon so beigeführt, dass es natürlich immer in einer anderen Ortschaft spielt, aber ich finde, das würde ich jetzt nicht als, für mich ist das ein sehr schöner Liebesfilm, aber ich hätte es jetzt nicht als Reisefilm gedacht. Und bei Toni Erdmann, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe den immer noch nicht gesehen.
Deswegen, das ist wirklich.
Ja, kann ich gar nicht so viel dazu sagen, wobei da bin ich jetzt auch gar nicht so aus der Erklärung noch nicht ganz so schlau geworden aus. Also da ist es ja auch wieder eine sehr persönliche Sache, wie der Protagonist den Urlaub oder was für ihn Urlaub bedeutet oder wie er den wahrnimmt. Aber da weiß ich jetzt auch nicht, ob das so der Fokus von dem Film an sich ist. Und der Film, also die Piefke-Sage, der ist ja, hat ja wirklich wortwörtlich nur das Thema, der Urlaub an sich und wie damit umgegangen wird von allen möglichen Perspektiven, sowohl von den Leuten, die damit Geld verdienen, von den Touristen und von den einheimischen Armen, die da irgendwie mitspielen müssen. Und der bezieht sich sozusagen auf eine zeitgeschichtliche Sache, also die passiert ist und hat wirklich dazu gebracht, dass es einen Unterschied im Urlaub gab. Also am Anfang eher negativ natürlich, dass dann die Urlaubsrate ein bisschen gesunken ist, aber das hat sich dann geändert, dass dann das dazu geführt hat, dass die deutschen Touristen auch achtsamer geworden sind, wie sie mit den Gastronomien und so weiter umgegangen sind. Das heißt, das hat wirklich auch zu einer Wirkung geführt. Mhm.
Die Frage war auch nicht, in welchem Film wird ununterbrochen über das Thema Urlaub gesprochen. Also das würde ich da als Erwiderung gerne dazu sagen. Und bei deinem Film interessiert mich so ein bisschen an deinem Abschlussstatement oder Plädoyer, wo du gesagt hast, es sei der einzige Film, der so eine Perspektive einnimmt, der die Vorortbevölkerung in den Mittelpunkt nimmt. Also das würde ich doch stark bestreiten, dass das der einzige ist, der das macht. Ich sage das jetzt nicht nur deshalb, weil auch Toni Erdmann, also gerade der Winfried, sich sehr viel mit der rumänischen Bevölkerung vor Ort auseinandersetzt und unterhält, was die ganzen Leute, die dort leben, als UnternehmensberaterInnen eben nicht tun, sondern weil ich auch andere Filme im Kopf habe. Also sowas wie Paradies Liebe zum Beispiel wäre für mich auch ein Film, der das ganz stark macht.
Stimmt, auch ein guter Film.
Dann schließen wir den Kreis mal, weil es ging ja auch, also was ich jetzt so auch bei Becky als Antwort immer raushöre, ist auch, ja, also in der Frage, ne, kannst du ja Urlaub oder Urlaubsfilm betonen. Ich höre das Argument raus, man kann aber auch bester betonen. Aber dann ist das halt nicht Toni Erdmann. Es ist so ein zäher Film und es ist ein Film, der tolle Momente hat und eine tolle Dynamik zwischen Vater und Tochter und da sind auch ganz tolle Dinge drin. Aber er ist unfassbar zäh und ich habe den geguckt und dachte mir, ja, da hat sich mal wieder eine Filmemacherin zu sehr ins eigene Material verliebt. Da hätte man irgendwie im Schnitt noch mal viel härter ansetzen können, um den Film noch besser zu machen. Das ist ein okayer Film. Wenn die Frage gewesen wäre, nennt einen okayen Film, der irgendwie was mit Urlaub zu tun hat, wäre ich voll bei dir. Aber es geht halt um den Besten und das ist halt sorry, dass ich das nochmal so betonen muss, es ist halt tatsächlich Before Sunrise, weil es wirklich einer der besten Liebeskomödien ist. Es ist eine der besten, wie sagt man, Talkie-Movies, weil fast nur geredet wird. Es ist einer der besten Filme von Richard Linklater. Also auch auf dieser Ebene ist der Film halt besser als Toni Erdmann.
Also ich würde sagen, das ist eine Meinung, die man zu dem Film haben kann. Ich kenne sehr viele Menschen, die sagen, Toni Erdmann ist ein großartiger Film und ich gehöre natürlich dazu, sonst würde ich hier nicht sitzen und den pitchen als besten Film, der im Urlaub spielt. Ich finde wirklich, dass er das in einer, ja, wie soll ich sagen, also in einer Art schafft, mich gleichzeitig zum Lachen und zum Weinen und zum Nachdenken zu bringen, in gleichen Momenten, ohne dass ich die, also ich habe überhaupt nicht die 10 Momente. Ich habe ganz viele Momente, in denen ich Zeit habe, nachzudenken. Und das ist wichtig, dass der Film mir die gibt an bestimmten Stellen. Weil, also ich habe ihn jetzt 4-mal geguckt, ich entdecke jedes Mal neue Dinge, die mir vorher noch nicht aufgefallen sind, weil es so Nuancen gibt in Dialogen, die man nur wahrnehmen kann, wenn man diesen Dialogen auch den Raum gibt, wie das der Film macht.
Darf ich noch einmal oder ja, ist es schon vorbei? Okay, dann würde ich nämlich noch das Argument, weil du jetzt auch sagst, du hast ihn schon mehrmal geguckt. Das Schöne bei Before Sunrise ist auch ein, ist die Tatsache, dass es ein Film ist, den du halt mit jeder Sichtung anders wahrnimmst. Die beiden sind, ich glaube, Anfang, Mitte 20 in dem Film. Es gibt halt eben noch 2 Fortsetzungen, die so 10 Jahre versetzt voneinander gemacht wurden. Und also die Figuren werden halt dann in diesen Fortsetzungen auch älter. Und das Schöne ist halt, wenn man selber älter wird, dann wieder zurückzukehren zu diesen Figuren, weil Anfang 20 sitzte vielleicht oder saß ich eher davor und dachte mir, jupp, da bin ich selber in einem Film drin oder eine Romantisierung meiner selbst da drin gesehen zu haben. Wenn du älter wirst, nochmal drauf guckst, entdeckst du vielleicht dann auch wieder andere Aspekte und auch die Naivität der Figuren viel deutlicher, die dir selber in dem Alter halt nicht auffällt. Und das ist halt eine schöne Sache bei so einem Film. Also generell natürlich bei Filmen, wenn sie gut altern und wenn man mit ihnen gut altern kann. Und das sehe ich halt bei dem Film.
Gut, bei Toni Erdmann können wir noch nicht darüber sprechen, ob der gut altert, weil der ist halt aus dem letzten Jahr. Aber ich würde behaupten, wenn ich den in 10 Jahren gucke und in meinem Berufsleben noch mal andere Positionen eingenommen habe, dann werde ich da auch noch mal mit einem ganz anderen Blick drauf gucken als heute.
Vielleicht wird uns das ja noch in 10 Jahren geben und dann können wir ja mal den Film, welcher Film, den wir vor 10 Jahren diskutiert haben, hat die beste Rewatchability-Rate.
Kannst du es mal kurz ausrechnen? Das ist dann Episode 523 oder wo sind wir dann?
Moment, ich muss meinen Punktestandzähler wieder zum Rechenschieber umbauen. Warte mal kurz. Zurück zur Frage. Sehr, sehr interessante Antworten. Ich fand, das war eine sehr, sehr, sehr wirklich ausgeglichene und trotzdem spannende und anspruchsvolle Runde. Ich hätte nicht gedacht, dass die Frage so viel Potenzial in sich birgt, so tief uns mit dem Thema Urlaub und insgesamt zu beschäftigen. Als erstes hatten wir Christian mit Before Sunrise, der sehr schnell dargestellt hat, wie sozusagen im Urlaub die menschliche Bedeutung, also die menschliche Begegnung, wollte ich sagen, ein fremder Ort und der Modus des Reisen im Fokus steht und dazu führt, dass eine Nacht verbracht wird mit einer wunderschönen Liebesgeschichte. So, dann hatten wir Kevin, der nach einem etwas längeren Pitch, sagen wir mal, aber er brauchte das. Er wusste, warum er so lang pitcht, und zwar, weil er da eine ganze Reihe hat, die nicht nur irgendwie das Thema Urlaub beschäftigt, sondern sich auch dem Thema Tourismus widmet und dabei sozusagen das Ganze gleichzeitig irgendwie ja kritisch darstellt, als auch auf überspitzte Art und Weise überzeichnet. Und dann kam Becky mit Toni Erdmann, die auch einen ähnlichen Ansatz hatte wie Kevin, die auch eine kapitalistische Kritik am Urlaub da hatte auch diesen besonderen Modus im Urlaub und konnte da aufzeigen, sozusagen, wie es auch ist, dass Urlaub eben nicht nur so eine romantisierte Vorstellung von Urlaub ist. Und ich muss jetzt eine Wertung daraus finden. Und das ist gar nicht mal so leicht. Erstmal habt ihr euch ja sehr viel darauf fokussiert, was die Frage alles nicht ist. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch erstmal. So, die Frage ist zum Beispiel nicht, welcher Urlaubsfilm ist sehr zäh und sehr lang. Die Frage ist auch nicht, welcher Urlaubsfilm lässt sich sehr oft wieder mal gucken. Die Frage, ich könnte das ewig so weitermachen. Worauf ich hinaus möchte, ist, es war sehr, sehr schwierig. Ich fand, hier hat aber jemand in der Runde relativ ruhig und seicht ausgeteilt. Und das war der Kevin. Der Kevin hat hier nämlich ein paar Argumente rausgehauen, die waren gar nicht mal so schlecht. Und eins der stärksten dafür war, dass in seiner Reihe Urlaub das zentrale Thema ist und das bei euch eher ein Nebenthema zu sein scheint. Christian schüttelt den Kopf und guckt um, wo
sie. Ich fall gleich vom Stuhl hier, ja, was ist denn hier los? Sagen.
Das ist allen okay. Drei Filmen sehr zentral.
Ja, aber das mag sein, aber die Argumente waren so und ich habe auch nicht viel Widerspruch da gehört. Da hättet ihr mir vielleicht etwas mehr bieten müssen. Der zweite Punkt war, dass das, was Becky sozusagen alles in ihrem Film aufzeigen konnte, Kevin in seinem Film auch aufzeigen konnte und sozusagen, was in Toni Erdmann angedeutet wurde, hat Piefke Saga bis auf die Spitze weitergetrieben. Somit habe ich einfach aufgrund dessen, dass Kevin mit der Piefke Saga verschiedene Elemente, die in euren Film auch auftauchen, noch etwas besser für mich darstellen konnte und weil ich irgendwo die Grenze ziehen muss, weil es verdammt schwer ist, geht der erste Punkt an Kevin. So ist es.
Und ich bin so froh, dass du das wieder übernimmst.
Warte mal, und da kommt noch die Verfahren.
Sie haben mir geschickt, Filme zu nehmen, die niemand kennt. Das ist wirklich das ist die Strategie, die man hier fahren muss.
Aber es ist sehr zu empfehlen. Also könnt ihr euch gerne mal reinziehen.
Ich bin ja überrascht, dass niemand Stand by Me genommen hat.
Ja.
Nachdem der hier so oft schon Thema war.
Stimmt, hätte man auch nehmen können, ja. Oder ein Griswold-Film, ne? Ich glaube, das ist auch etwas, was viele sonst schnell denken. Die verrückten Vier auf Achse oder die verrückten Vier schon wieder auf Achse oder Schöne Bescherung oder so. Wurde auch alles nicht genannt. Aber ich bin auch sehr zufrieden mit euren Antworten. Und ich würde einfach sagen, wir machen direkt weiter und gehen in Runde 2.
Round 2. Fight.
Runde 2 hat eine Frage, die mal wieder von einem unserer Kandidaten und Kandidatinnen eingeschickt wurde. Und diesmal von der lieben Becky. Aber Becky darf leider nicht anfangen, das macht der Kevin gleich. Und die Frage lautet, welcher Film bietet die beste Coming-out-Szene? Und Kevin darf anfangen.
Ich habe mich für den Film Crazy entschieden von 2005. Das ist nicht zu verwechseln mit dem deutschen Film. Das ist ein franco-kanadischer Film, wobei Crazy jeweils die Initialen sind. Also und das sind tatsächlich die Initialen von 5 Brüdern. Und es geht sozusagen um den viertältesten von den Brüdern, der am 24.12.1960 geboren ist. Und der ganze Film ist eigentlich so ein bisschen eine Art Coming-of-Age-Geschichte von ihm, wie er mit seiner Homosexualität umgeht in den 70ern und später auch in den 80ern. Und der Film wird in 3 Zeitetappen erzählt. Also einerseits, wo er 15 ist, 1975, dann, wenn er 20 ist und ganz zum Schluss nochmal, wenn er 30 ist. Und es geht eigentlich zum Teil um diese Familiengeschichte. Also war immer der Favorit von seiner Mutter, die auch katholisch war. Und dadurch, dass er am 24.12. geboren ist, dachte sie immer, er hat besondere Fähigkeiten. Und er hat auch so einen weißen Haarschopf hinten. Aber eigentlich sucht er immer viel mehr die Liebe zu seinem Vater. Und sein Vater ist eben sehr streng und so ein klassischer Vatertyp aus den 60ern, so ein Militärtyp, der eigentlich keine Sissies sozusagen möchte in der Familie. Und eigentlich hatte er zu seinem Vater eine sehr schöne Beziehung, bis sein Vater ihn mal erwischt hat, wie er die Klamotten von seiner Mutter anhatte. Und seitdem wurde das nie angesprochen. Es war immer sehr kühl zwischen den beiden. Und dann genau im Laufe des Films entdeckt er halt so seine Sexualität immer mehr. Es fängt dann an, dass dann von einer Freundin, der ältere Freund mit ihm mal so ein Joint-Shotgun raucht und er zum ersten Mal da Gefühle entwickelt. Nur ist es dann so, dass er dann irgendwann aufgrund seines Vaters eine Freundin hat, worüber der Vater sich auch freut, aber dann immer wieder dieser Verdacht aufkommt, dass er dann was missversteht und das wird dann nie so wirklich aufgeklärt und dann irgendwann reist aus Frust nach einem Streit mit dem Vater, wo der Vater ihn wieder verdächtigt, aber es kommt nicht zu einem richtigen Coming-out, reist Zack, die Hauptfigur, nach Jerusalem für ein paar Jahre und kehrt dann zurück, wenn sein Bruder an einer Überdosis Heroin gestorben ist. Und bei der Beerdigung kommt es dann dazu, dass der Vater ihn auch umarmt und zum Weinen anfängt und zum ersten Mal Gefühle wieder zeigen kann. Aber das ist jetzt nicht die Coming-out-Szene, sondern tatsächlich ist die Coming-out-Szene der Schluss des Films, wo dann einfach nur im Dialog dann auch beschrieben wird, dass die Geschichte, also dass er sich mit meinem Vater jetzt viel besser versteht. Und dann wird so ein Cut gezeigt, wo der Protagonist 30 ist und man sieht halt nur, wie er rausgeht mit seinem Partner und der Vater sich von ihm verabschiedet und nach Hause fährt. Das heißt, diese ganze Coming-out-Szene wird eigentlich übersprungen und kommt dann nur zu dem Punkt, wo es dann schon so weit war. Und das finde ich gerade in dem Film schön, der eigentlich die ganze Zeit auf diesen Punkt hinarbeitet und dann einfach das Ganze nicht zu zeigen, weil man dann könnte sich ja eh vorstellen, wie die vielleicht ausgesehen hat. Und es ist eigentlich viel schöner, das nicht zu zeigen, einfach nur zu wissen, dass der Vater ihn am Ende doch akzeptiert hat.
Das klingt ehrlich gesagt auch sehr schön. Aber wir wollen direkt weitermachen mit Beckys Antwort.
Ja, ich habe schon wieder einen Film aus dem letzten Jahr genommen. Und zwar ist es der Film, bei dem ich das erste Mal bei einer Coming-out-Szene das Gefühl hatte, das ist das Outing, was man gerne hätte. So. Und zwar ist es Chick. Chick, das Road-Movie, basierend auf einem Buch von Wolfgang Herrndorf, was Fatih Akin letztes Jahr verfilmt hat, über zwei Jungs, Mike und Chick, die sich mit einem geklauten Lader auf die Fahrt in die Walachei begeben und so allerlei miteinander erleben. Und ja, die Coming-out-Szene in diesem Film findet im letzten Drittel des Films statt. Das ist auch wie bei dir ziemlich gegen Ende des Films. Und das ohne dabei als Höhepunkt oder Highlight angelegt zu sein, sondern sie fegt einen weg, weil sie so bezaubernd ist und einfach für mich den Preis für die beste nebenbei Coming-out-Szene aller Zeiten gewinnt. Was ist jetzt daran so toll? Also erstmal das Setting. Niemand rechnet damit, dass es in der Situation zu einem Coming-out kommen würde. Sie stecken gerade mit dem Lader in so einer Art sumpfigem See fest, springen da ins Wasser. Chick verletzt sich am Fuß und es ist alles super chaotisch. Aber zwischen Chick und Mike ist es eigentlich immer genau so, dass wenn irgendwie gerade was Chaotisches um sie rum passiert, sie anfangen, über ihre Gefühle und über ihre Weltsichten zu sprechen. Und die haben da über den Film halt eine sehr schöne Beziehung diesbezüglich aufgebaut. Und dann ist es so, Chick muss überhaupt nicht drumrum drucksen. Also er fühlt sich bei Mike in dieser Freundschaft so wohl, dass er da ziemlich locker drüber sprechen kann und nur ganz kurz einmal zögert. Und Mike sinniert gerade über Isa, das ist ein Mädchen, was sie im Film kennenlernen, und fragt sich, ob er jetzt in die verliebt ist und ob das eigentlich eine tolle Frau ist. Und dann sagt Chick, ist sie, und ich kann das einschätzen. Und dann sagt Mike, wieso? Weil ich nicht auf Mädchen stehe, ich bin da objektiv. So, und das ist eigentlich schon die Hälfte der Szene. Und Mike's Reaktion darauf ist einfach pure Liebe. Also der sagt halt, er hat sich das ohnehin schon so ein bisschen gedacht. Also zeigt, wie gut die sich über die wenigen Tage schon kennengelernt haben. Geht super cool mit Chick um, zeigt ihm, wie sehr er sich freut, dass er sich ihm gegenüber öffnet, ohne das irgendwie aufzubauschen und zu einer großen Sache zu machen. Und vermittelt ihm irgendwie, dass er sein Freund ist, egal wie er fühlt oder wen er liebt. Und dann kommt noch das, was die Szene noch ein bisschen besonderer macht, als sie bis dahin schon ist. Nämlich was sehr Lustiges, was gleichzeitig zutiefst bewegend ist. Nämlich dann sagt Mike so, und ich dachte einen Moment darüber nach, auch schwul zu werden. Das wäre jetzt wirklich die Lösung. Aber es ging nicht. Also ja, das zeigt uns einfach, dass der alles, was er davor gesagt hat, genau so meint, wie er es gesagt hat. Und das zeigt der Chick damit auch. Also der meint es auch wirklich so. Der hat wirklich in dem Moment darüber nachgedacht, kann ich jetzt schwul werden? Und hat festgestellt, nein, man sucht sich das halt nicht aus. Genauso wenig, wie Chick sich das ausgesucht hat. Und das macht er in dem Moment natürlich auch der Zuschauerin oder dem Zuschauer klar, dass das so ist. Nach der Szene geht's relativ abrupt weiter im Film. Und tatsächlich spielt es überhaupt keine Rolle mehr. Es spielt davor keine Rolle, es spielt danach keine Rolle. Weiterhin ist Intimität und Nähe zwischen den beiden möglich, ohne dass es da irgendeine sexuelle Anziehung oder Abstoßung gibt. Und das Schwulsein bleibt nur einer von ganz vielen Charakterzügen, die Chick so im Laufe des Films offenbart. Und da der Film sowieso so ziemlich viel von so gemeinsam geteilten Erfahrungen und auch Normbrüchen handelt, reiht sich das Outing da einfach wunderbar ein. Und noch zu ganz zum Schluss, der Schauspieler von Chick, Anand Bilek, hat Fatih Akin im Casting mit genau dieser Szene überzeugt, und das merkt man. Also er spielt das so wunderbar.
Sehr schön. Christian?
Gar nicht so einfach. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit der Frage, weil ich dann auch so ein bisschen überlegt habe, beste Coming-out-Szene im Film, da fällt mir jetzt erstmal so schnell gar nichts ein. Dann auch die Überlegung, naja, so ein klassisches Coming-out, was irgendwie ankündigt, hey, ich bin unter der Haube, aber ganz anders, und zwar folgendermaßen, ist cineastisch vielleicht jetzt auch nicht irgendwie so der Idealzustand, weil es ist eher langweilig, Leute reden zu hören und so ein bisschen eher zeigen, wer sie sind und was sie ausmacht. Und deswegen hatte ich echt Schwierigkeiten, diese Frage zu beantworten. Im Serienbereich ist es vielleicht auch noch einfacher. Und ich glaube, ich wähle so ein bisschen die Unbeantwortung beziehungsweise die Umdeutung der Frage. Denn, also ich habe jetzt keine konkrete Szene im Sinne von, hey, ich bin schwul, hey, ich bin lesbisch vor Augen, sondern ich habe gleich einen ganzen Film vor Augen. Und der Film heißt Boy, beziehungsweise Boy, also der wird B-W-O-Y geschrieben. Und ich hatte halt so ein bisschen durch den Job die Möglichkeit, den Film neulich zu gucken. Und das ist pures Independent-Kino. Also No Budget ist, glaube ich, noch zu viel dafür. Es geht um einen Mann, der, also der Film beginnt damit, dass er so per Online-Dating und auch so per App sich da so ein bisschen erstmal in der Umgebung so nach Männern umschaut und irgendwie überhaupt nichts findet mit seinem ziemlichen Standardprofil. Und dann kommt er irgendwie auf die Idee, Mensch, ich könnte doch einfach in Jamaika suchen, und findet da sehr schnell jemanden. Sie werden gematcht, sie tauschen sich aus, sie schreiben sich Nachrichten, sie fangen an, per Skype zu kommunizieren. Und dieser Film schafft es halt über so viele, also der schafft es, so viele Dinge so gut zu machen, die er eigentlich, dazu ist er gar nicht berechtigt, weil das halt so ein Independent-Film ist. Also das ist ein Film, der eigentlich die ganze Zeit nur Close-Ups von zwei Männern zeigt. Es ist einmal noch nicht mal Close-Ups. Es ist eigentlich die ganze Zeit nur das Büro des Protagonisten. Also er sitzt vor seinem iMac und der Film zeigt irgendwie Close-Up von dem Herrn, um den es geht. Und dann kommt irgendwann eben per Skype der Computermonitor dazu. Es geht ganz viel um Textnachrichten. Man sieht dann, glaube ich, noch so als eine der wenigen Szenen außerhalb, wie der Herr dann irgendwie auf der Arbeit sitzt und da so nebenbei halt Textnachrichten schreibt. Und der Film schafft es halt über diese wahnsinnig banale Inszenierung, über sehr, sehr gutes Drehbuch und über fantastische Performance erstmal auch ein Statement über den Zustand von Online-Dating zu machen. Und es ist total interessant und schön mit anzusehen, wie sich dieser Mann eigentlich nur über das Digitale wohl doch in jemand anderes verliebt. Und was für Schwierigkeiten das alles mit sich bringt und wie da eine Beziehung aufgebaut wird, wie gesagt, auch nur über diese Performances, ist einfach großartig mit anzusehen. Und das Tolle ist, also am besten funktioniert der Film, wenn man einfach gar nichts drüber weiß und sich den einfach anschaut. Denn es gibt so etwas wie ein Coming-out-Moment, der aber so einen Twist mit sich bringt. Weil es geht nicht darum, dass da irgendjemand oder dass die beiden irgendwie ankündigen, dass sie schwul sind oder so, weil das ist klar, darum geht's ja die ganze Zeit. Aber auf einmal gibt es da so einen Moment, bei dem wir über diese Hauptperson mehr erfahren, bei dem halt eben auch Jenny, so heißt eben sein Online-Freund, auch auf einmal viel mehr über ihn erfährt. Und es perlt sich wie so eine Zwiebel, schält sich auf einmal irgendwie diese ganze Handlung ab und wir landen beim Kern dieser Figur, dieser Hauptfigur. Und es hat so etwas von einem Coming-out. Es gibt so ein, ich nenne es halt Coming-out und ich will es nicht spoilern, aber es ist so ein fantastischer Moment, der diese Figur einfach noch viel verletzlicher macht und halt eben auch die Homosexualität thematisiert dabei. Und das ist einfach ein fantastischer Moment. Das ist ein sehr, sehr schöner Film, wie gesagt. Also mehr Independent geht nicht. Und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass dieser Film auch also, dass man auch übers Filmemachen eine Menge lernen kann, weil, wie gesagt, wer es schafft, irgendwie so eine banale Inszenierung so emotional und so gut irgendwie einzufangen, verdient vollen Applaus. Und das ist halt ein großartiger Film und auch ein, also es gibt viele tolle Momente, aber das ist so eigentlich der tollste Moment.
Nur kurz zur Nachfrage. Also, die Coming-out-Szene, die dein Film beinhaltet, droppst du sie jetzt oder nicht?
Ich möchte sie eigentlich nicht droppen, weil ich möchte, dass man diesen Film so gut geht. Also auch die Warnung geht so weit, dass man keine inhaltliche Zusammenfassung in der IMDb lesen darf. Der erste Satz in der IMDb ist schon zu viel, weil wenn man
aber
da etwas weiß.
Wir haben ja bis jetzt schon sehr viel von dir gehört, warum.
Nee, das ist nur die Prämisse. Das ist nur die Prämisse, weil wenn du den ersten Satz liest, dann weißt du schon wieder viel zu viel über diese Figuren in dem Film und man darf nichts wissen, damit dieser Moment funktioniert.
Das heißt, ich darf jetzt auch nicht dagegen argumentieren, wenn ich Vermutungen habe, was
ich nehme auch überhaupt nicht, also der Punkt geht auch nicht an mich in dieser Runde. Ich klammer mich da komplett aus. Das macht ihr so untereinander aus, aber ich wollte nur gerne diesen Film noch mal ein bisschen loben.
Ist ein schöner Film. Alles klar, aber ihr dürft jetzt trotzdem diskutieren.
Ja, das klang beides sehr schön. Leider hast du, Kevin, ja eigentlich schon selbst gesagt, dein Film hat keine Coming-out-Szene. Und das ist ziemlich schwierig, die Frage nach der Coming-out-Szene mit einem Film ohne Coming-out-Szene zu beantworten, finde ich. Wohingegen mein Film eine wunderschöne Coming-out-Szene hat.
Ja, ich glaube, Coming-out-Szene kann man ja identifizieren, wie man will. Also ich würde es interpretieren, dass die Coming-out-Szene für das Publikum der Moment ist, wo man am Ende sozusagen ihn mit seinem Partner und dem Vater sieht. Weil ich finde es ja auch irgendwie schön, wie im echten Leben dieses Voyeuristische, man muss jetzt alles mit dabei sein, gerade bei so intimen Sachen, ist es eigentlich, finde ich, da würdevoller, das wegzulassen. Genau, ich wollte zu deinem Film sagen, ich habe den leider nicht gesehen, aber es
gibt. Leute,
ja, ich bin leider.
Ich habe den auch nicht gesehen.
Es stand lang auf der Liste. Klingt natürlich sehr schön. Da würde ich jetzt nur sagen, wie du auch meintest, dass das ja kein, dass die Szene ist, hat ja dann keinen Impact auf den Film, was ja an sich auch eine schöne Sache ist oder eine schöne Aussage trifft. Wobei ich aber dann finde, dass vielleicht, also es geht ja natürlich nur um die Szene, aber natürlich der Impact, den sie hat auf die ganze Geschichte ist, finde ich schon beitragend zur Szene an sich vielleicht, dass es, was jetzt nichts, also es hätte jetzt keinen Unterschied in deinem Film wahrscheinlich von der Handlung gemacht, wenn das nicht passiert wäre oder wenn die nicht so abgelaufen wäre oder wenn diese Akzeptanz vielleicht nicht so stark da gewesen wäre, wogegen es in meinem Film ja eigentlich so ein bisschen immer drauf aufbaut und dann gerade eben nicht so klar gezeigt, also dann eben nur impliziert wird, was jetzt mein Argument.
Das würde ja bedeuten, dass es keine Filme mit Coming-out-Szenen, mit tollen Coming-out-Szenen geben kann, in denen die Coming-out-Szene tolerant als eine ganz normale Szene in diesen Film eingebaut wird. Und das ist halt gerade die Stärke von dieser Szene. Es ist gerade die Stärke. Und ich habe es in keinem anderen Film bisher so erlebt wie in diesem Film. Wirklich, ich habe lange gesucht nach so einer Szene.
Aber da gibt es, glaube ich, schon ein paar, oder? Wo das so ganz nebenbei, aber da fällt mir jetzt spontan der da auch nicht ein.
Ja, siehst du?
Aber wie war das bei Scott Pilgrim? Kommt das da? Nee, egal. Okay, ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe. Ich finde es ja, ich gebe dir ja recht, das ist ja eine schöne Sache, dass wir ja schon so weit sind, dass das dass es nicht so eine Wichtigung hat, dass es so sein muss. Aber ich glaube, jetzt auf den Bezug auf die beste Coming-out-Szene ist es, glaube ich, schon wichtig, wenn sie einen Impact auf die ganze Geschichte des Films hätte.
Es ist nicht so, dass sie keinen Impact hat. Also sie hat halt genauso einen Impact auf die Geschichte wie jede andere Szene davor. Also dahingehend ist es eben ein klassisches Road-Movie, in dem so ganz viele Dinge nacheinander, aneinandergereiht passieren, die uns so ein Gesamtbild von der Situation zwischen den beiden Hauptcharakteren machen. Und sie ist genauso ein Baustein für diese Beziehung der beiden, wie dass sie vorher feststellen, dass der eine Dosen ohne Dosenöffner und der andere Tiefkühlpizza als Nahrung für diese Reise mitgenommen hat. Also das charakterisiert die beiden genauso wie jede andere Szene in dem Film. Und deshalb hat sie einen Impact.
Und dieses Argument hatte auch einen wahnsinnigen Impact auf diese ganze Runde. Ja, weil die Überleitungen sind heute echt, weiß ich auch noch nicht, ob es gut oder schlecht ist.
Jetzt ist das die sechste Frage, was ist die beste Überleitung in dieser Ausgabe gewesen?
Deshalb gut aufpassen. Ich habe mir das bei Puerta Partida abgeguckt, man muss jetzt mehr aufpassen, was ich sage während der Sendung. Nein, wir kommen zurück. Ja, also während die erste Runde sehr schwer, wirklich schwer zu gewichten war, war die nicht ganz so schwer. Man muss einfach sagen, Rebecca hat sich eine Frage rausgepickt, die wirklich ein bisschen speziell ist. Ich musste sie auch erstmal so ein bisschen prüfen und sagen, man, gibt's wirklich so viele Filme, weil es mir auch nicht so ganz klar war. Aber trotzdem habt ihr alle eine sehr schöne Antwort auf diesen Film gefunden.
Voll.
Bin mit jeder Antwort sehr zufrieden, aber natürlich, Christian hat sich sehr schnell selber ausgeschossen.
Guck den Film.
Ich möchte es mal so bezeichnen, Christian hat sich sozusagen für die Schönheit des Filmes hat er diese Runde geopfert und das wissen wir zu schätzen,
ja.
Aber einen Punkt gibt es dafür natürlich nicht. Es war aber sehr lieb von dir. Somit waren wir natürlich wieder bei Kevin und Becky und ja, da hat Becky eigentlich auch relativ schnell ausgepackt, ja, es gibt keine Szene. Und wie wollen wir die beste Szene bewerten? Ihr habt alle sehr schöne Filme um dieses Thema hier dargestellt. Aber ich fand, natürlich hat Becky sich diese Frage wahrscheinlich nicht zu Unrecht ausgesucht, weil sie schon eine gute Antwort hatte. Aber sie konnte die auch wirklich sehr, sehr schön darstellen. Vor allem, dass es sozusagen eins von vielen Charakteristika dieses Charakters ist, dass du hast, das war ein ganz interessanter Ansatz, den du versucht hast, Kevin, mit. Es hat keinen Impact, aber.
Hätte ich auch so gemacht.
Du konntest es leider nicht austreiben. Und David geht der Punkt an Becky. Somit steht es ein Punkt für Kevin, ein Punkt für Becky. Und ihr seid alle so nett heute, merkt ihr das?
Habt ihr einen einzigen Film gefunden, wo sich eine Frau outet? Ich nicht.
Naja, das wäre tatsächlich Scott Pilgrim. Das fand ich ein schönes Beispiel.
Stimmt.
Aber outet sie sich da?
Ist es naja, sie sagt, oder nee, es ist ja irgendwie, Scott sagt ja die ganze Zeit, you have 7 ex-boyfriends und sie sagt einfach nur 7 exes. Mhm. Und dann kommt ja irgendwann die Lady dazwischen.
Stimmt.
Und bei Ellen, aber das hat eine Serie, also die Ellen-Serie davor natürlich.
Viele. Ey, bei Serien gibt es wirklich auch, das ist mir auch sofort viel eingefallen. Sopranos,
Glee, One Day at a Time.
Geschichten.
Großartig.
Ja, Aber es war ein Film und Becky hat sehr gut gewonnen. Und wir wollen gar nicht weiter um den heißen Brei reden. Wir kommen direkt zur Runde 3.
Round 3. Fight.
Und ich habe es schon angekündigt und ich muss jetzt, glaube ich, gleich mal irgendwo... Ach, hier habe ich sie. So.
Wie machen wir das jetzt, Henning? Das wird jetzt eine visuelle Frage in einem auditiven Medium.
Das ist erstmal schon mal interessant. Da habe ich mir auch schon eine Lösung für. Ich muss jetzt erstmal gucken. Ich habe ja hier jetzt... Wir machen das mal so. Ich gebe jetzt jedem seine Antwort. Hier, Becky.
Aha. Es werden hier Zettel ausgetauscht. Also
für alle, die das nicht
klassisch
sehen
auf Papier, genau.
So. Die Frage,
all in. I'm going all in.
Der Spannungsaufbau ist natürlich gerade der Wahnsinn. Und die Frage, ich habe es schon angekündigt, lautet, weil wir so ein wunderschönes neues Logo haben, mit dem ich immer noch wahnsinnig, wahnsinnig zufrieden bin und nochmal dem tollen Wassel Weisheit, man nennt ihn auch Marcel Weisheit, danken möchte.
Applaus.
Lautet die Frage, welches ist das beste Filmplakat von allen Zeiten? Und Christian hat natürlich schon zu Recht angedeutet, ja, das ist ja ein visuelles Medium und wir sitzen doch in einem auditiven Medium.
Audio-Dingsbums.
So sieht's aus. Somit, es ist doch für unsere Zuhörer sehr fad. Nein, es ist natürlich nicht, denn, liebe Zuhörer, ihr seht ja natürlich das Logo dieser Episode. Und wer es nicht sieht, sollte sich das vielleicht irgendwie mal anschauen. Auf dem Logo seht ihr nämlich die drei hier besprochenen Filmplakate oder ihr könnt es natürlich auch im Internet suchen. Ihr hingegen habt jetzt jeder, damit ihr untereinander wisst, wovon wir sprechen, euer Filmplakat in einer Miniaturform ausgedruckt. Becky darf anfangen und es wäre nett, wenn du deinen Kandidaten dabei dieses Filmplakat zeigst. Bitteschön.
Ich überreiche euch das hier mal. Das Plakat, was ich ausgewählt habe, gehört zum Film Moon. Das ist ein wunderschönes Plakat. Also es ist das beste Plakat, aber es ist auch eins der schönsten, die ich kenne. Und zwar ist es ein Plakat, was im Op-Art-Stil gehalten ist, wie auch zum Beispiel bei der Olympiade 68 in Mexiko das Logo gehalten war. Vielleicht ist euch das aufgefallen, als ihr das gerade durch die Reihen gegeben habt. Also
vielleicht kannst du es ja nochmal für unsere Zuhörer, die gerade nicht das Logo vor Augen, das Plakat vor Augen haben, nochmal kurz beschreiben, was wir sehen.
Okay, also wir sehen Sam Rockwell in seiner Rolle als der Astronaut Sam, der auf dem Mond lebt. Und hinter ihm eine große Scheibe, zu deren Interpretation ich gleich komme, was das eigentlich sein kann. Auf einem schwarzen Hintergrund oben in der Ecke steht sein Schauspielername und unten steht noch der Satz 950.000 miles from home, the hardest thing to face is yourself. Ja, und Op-Art-Stil, sagte ich ja schon eben das Stichwort. Also wenn ihr dieses Plakat bewegt, wenn ihr es hoch und runter scrollt in eurem Bildschirm, wenn ihr davor hin und her geht, werdet ihr sehen, es tut sich was. Also es gibt optische Täuschungen auf dem Plakat. Der Kreis im Hintergrund bewegt sich. Also der Kreis ist gestaltet aus schwarzen und weißen Linien, die sehr klar voneinander abgegrenzt sind. Und das ist eben so eine experimentelle Tradition aus dem Bauhaus und Konstruktivismus, das zu machen, aus den 60er Jahren besonders bekannt gewesen und deshalb auch bei der Olympiade damals im Einsatz gewesen. Und es gibt eben diese Flimmereffekte, optischen Täuschung und so weiter. Das ist gleichzeitig schön und verstörend und auch das passt sehr gut zu dem Film. Es ist sehr minimalistisch gleichzeitig, weil außer dieser Scheibe nicht viel auf dem Plakat los ist. Und das macht es so eindringlich und bringt auch einen gleich gut in die Stimmung des Films, der ja auch von seiner ganzen Aufmachung her für einen Weltraumfilm, sage ich jetzt mal, ziemlich minimalistisch ist. Ich habe schon gesagt, der Satz, also ich werde diese Runde nicht ohne Spoiler überstehen. Man kann dieses Plakat nicht ohne Spoiler besprechen, deshalb steht ja der Satz darauf.
Ich würde sagen, wir können ja eine kleine Spoilerwarnung aussprechen, wer Moon noch nicht gesehen hat, weil ich kenne ihn und ich weiß, dass diese Spoiler verheerend sind. Muss vielleicht Rebeccas Argumentation irgendwie skippen oder zur nächsten Frage.
Ja. Genau. Also der Satz, der draufsteht, ist ja 250.000 miles away from home, the hardest thing to face is yourself oder 950.000, wie auch immer. Auf jeden Fall ist yourself ist halt so der Punkt. Also es ist eine großartige Tagline, die für dieses Plakat gewählt wurde. Ist eindeutig zwei deutlich und lässt eben Spielraum zu zwischen einerseits mit sich selbst und seinen Ängsten und Gedanken konfrontiert sein und weil einfach sonst niemand da ist und auf der anderen Seite tatsächlich mit weiteren Versionen von sich selbst konfrontiert zu sein. Jetzt, ich habe ja schon gesagt, ich komme noch zu Interpretationsmöglichkeiten der Scheibe. Das ist nämlich das Großartige an diesem Plakat, dass je nachdem, ob man es vor oder nach dem Film anguckt oder in was für einer Stimmung man vielleicht sonst ist, man da ganz unterschiedliche Sachen drin sehen kann. Also auf den ersten Blick würde man vielleicht denken, das ist der Mond, da steht groß Moon drunter und der Film spielt auf dem Mond. Das könnte natürlich sein. Das könnten aber auch gleichzeitig zum Beispiel Schallwellen sein, weil Schallwellen, die so um diesen einsamen Astronauten kreisen, sind schon ein sehr starkes Symbol für Einsamkeit und Isolation im Weltall, weil wir wissen alle, im Weltall hört einen niemand schreien und ist damit eins der wichtigsten Motive in diesem Film, diese Einsamkeit und Isolation. Das könnte auch eine Schallplatte sein. Eine Schallplatte, die, wenn sie fertig abgespielt ist, wieder von vorne gestartet werden muss, aber immer die gleiche Schallplatte bleibt, nur der Abspielzyklus ist eben neuer. Auch das passt zu den verschiedenen Iterationen von Sam, die wir im Film kennenlernen. Dazu passt auch übrigens der Schriftzug hier oben mit seinem Namen, der verschiedene Schatten noch nach hinten wirft, was schon zeigt, dass Sam vielleicht auch mehrere Rollen in diesem Film einnimmt. Und dann will ich noch auf den schwarzen Hintergrund eingehen.
Wie man aus so einem minimalistischen Plakat. Ja,
der natürlich auch einfach Einsamkeit und Isolation symbolisieren könnte, aber auch der hat noch tiefere Schichten. Denn wir alle kennen die Diskussion über die Fotos von der Mondlandung, auf denen keine Sterne zu sehen sind und die deshalb von SkeptikerInnen als falsch bezeichnet wurden eine Zeit lang und wahrscheinlich auch noch werden. Tatsächlich sieht man ja aber auf dem Mond Sterne, die sind nur auf den Fotos nicht zu sehen, weil die Belichtung so war, dass man den Mond im Fokus hatte. Indem wir also jetzt hier diesen schwarzen Hintergrund hinter einem mondähnlichen Kreis haben, nehmen wir gleichzeitig die Perspektive von Sam ein, was wir als Zuschauerin in dem Film ja ohnehin schon die ganze Zeit machen, der immer wieder daran zweifelt, ob das, was er erlebt, nun eine Halluzination ist und nach Hinweisen für die Echtheit des ganzen Geschehens sucht. Und dafür ist dieser schwarze Hintergrund eben sehr passend gewählt.
Hier nochmal ein liebes Dankeschön an Marcel Weisheit, nämlich auf unserem Logo sieht man die Sterne übrigens. Dieses Logo wurde nicht in einem Filmstudio
in Hollywood
aufgezeichnet, er war wirklich im Weltall. Und Christian, du bist dran.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich von Weltall, naja, ein bisschen Himmel und so gibt's hier auch. Ich gebe es einfach mal herum, und zwar ist es das Poster, Überraschung, vom ersten Superman. 1978, ich glaube, das Poster ist sogar ein bisschen früher schon rausgekommen. Und ich führe einfach mal so diese Designlinie fort, die hier schon ein bisschen aufgemacht wurde. Es ist Minimalismus. Es ist ein sehr minimalistisches Poster, denn auf diesem Poster sehen wir nicht viel. Aber das, was wir sehen, reicht und ist großartig. Wir haben einen Himmel. In diesem Himmel befindet sich das sehr ikonische und nicht zu übersehende, und jeder kennt es, Superman-Symbol. Ja, das S, es ist nicht weiter groß, aber es ist klar erkennbar. Da drüber, beziehungsweise um dieses Symbol herum, gibt es so eine Art Lichtstrahl, der so von Blau ins Gelb ins Rote geht. Es hat so eine Bewegungsrichtung. Ja, man sieht schon, dass da etwas sich durch den Himmel bewegt, und die Farben, wissen wir ja alle, sind die Farben Supermans. Und darunter haben wir eine sehr simple, aber sehr effektive Tagline: You will believe a man can fly. Darunter dann noch mal ein bisschen abgesetzt auf schwarzem Grund die ganzen klassischen Poster-Credits, Film-Credits, wie wir das so auf Filmpostern kennen. Da will ich mich jetzt gar nicht so sehr drauf konzentrieren, denn für mich ist das Wichtige natürlich das Bild selbst. Es ist wahnsinnig schlicht, ich glaube, ja gut, noch schlichter geht's, aber viel schlichter, würde ich sagen, geht's gar nicht mehr. Denn der Film zeigt einfach mit sehr, sehr wenigen Mitteln, worum es geht. Klar, es ist der Himmel, ja, das greift die Tagline auch nochmal aus, aber es ist der Himmel, also der Wirkungsort Supermans, das, was Superman natürlich als ersten, größten und besten Superhelden aller Zeiten auszeichnet. Er kann ja fliegen. Wir sehen diese wunderbare Bewegungsrichtung, wie so ein Blitz, wie so ein ja, das Bild bewegt sich ja quasi dadurch, weil dieser Lichtstrahl da schon so durchschießt. Und die Tagline ist einfach großartig. Die Tagline ist noch besser als in dem ersten Beispiel, denn sie ist überhaupt nicht klischeebeladen. Ja, dieses klassische, okay, kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ich will mich auf meine konzentrieren, denn es geht erstmal um uns als Zuschauer. Die Tagline richtet sich nicht an den Film, sie richtet sich nicht an den Protagonisten, sie richtet sich an uns als Rezipienten des Bildes, der natürlich diese erste Superman-Verfilmung erwartet, und er macht ein Versprechen. Die Tagline sagt uns: Du wirst diesen Film glauben. Du musst diesen Film sehen, um es zu glauben. Und das Tolle ist, dass das Plakat selbst von dem Film ja gar nichts zeigt. Es ist ein wahnsinnig großartiger Teaser. Und das ist ein gutes Filmplakat. Nicht so schlimmer als irgendwie ein Twist, den wir schon auf dem Filmplakat erraten können. Und das tut dieser Film halt nicht. Es ist dadurch eben, wie gesagt, sehr simpel. Es baut ein großes Mysterium auf, weshalb eben die Funktion eines Posters auch gut erfüllt wird. Denn ich habe ja Bock, jetzt danach diesen Film zu gucken. Ich sehe das Poster, ich weiß, worum es geht, mit sehr minimalistischen Mitteln. Ich lese diese Tagline und natürlich habe ich schon 10 Kinokarten gekauft, weil ich sehen muss, was da jetzt wirklich los ist. Und was eben auch sehr schön ist, dass einfach keine Schauspielergesichter da drauf zu sehen sind. Ja, es sind große Stars gecastet, ja, es wird eine Effektschlacht, ja, es wird ein großes Epos, aber das sehen wir auf dem Plakat noch gar nicht. Beziehungsweise bekommen wir es versprochen durch die Kombination der Tagline und dieses Bildes: die Wolken, der Himmel, dadurch dieser Blitz mit dem Superman-Symbol. Und das ist halt einfach großartiges Design. Also dieses Plakat reduziert halt noch mehr und bedient in meinen Augen dabei eben keine Klischees und ist simpel, wunderschön und eben ein ganz, ganz tolles Filmposter.
Sehr schön, Christian. Dann darf jetzt Kevin sein minimalisiert, wie sagt man, geschrumpftes Filmposter einmal rumreichen.
Das wird jetzt schwer, weil wir so weit auseinander
sind. Ja, das stimmt. Ich lege es in die Mitte, dann könnt ihr es beide sehen. Ich habe mich für das Poster für Rosemary's Baby entschieden, nach langem Hin und Her. Aber ich finde es einerseits einfach, spricht es mich ästhetisch sehr an. Habt ihr den Film gesehen, alle?
Ja.
Aber du weißt circa, um was es geht?
Ja.
Okay, ich beschreibe nur kurz das Poster für die Leute, die es nicht vor sich haben. Es ist eigentlich das klassische Poster. Du siehst einerseits Mia Farrows Kopf im Profil, ganz groß unter einem grün-türkisen Hintergrund, und davor sozusagen eine Art Klippe oder eine leere Landschaft mit dem Kinderwagen, der steht. Auch mit der Linie, der Kinderwagen steht genau auf Höhe ihrer Augen. Und unterhalb auch recht reduziert einfach nur die Schrift. Also die ist nicht mal auf dem Poster selber, sondern direkt darunter. Ja, ich habe mich bei der Recherche über Posters generell, bin ich immer wieder draufgekommen, dass die Posters heutzutage eigentlich alle ziemlich schlecht sind im Vergleich zu wie sie früher waren, dass einfach viel mehr Sachen angedeutet wurden und es viel, viel kreativere Hinweise gab. Und bei Rosemary's Baby ist es zusätzlich, finde ich, noch sehr schön ambivalent. Also man weiß nichts über den Film, man sieht das Poster und man hat dieses Bild und man kriegt gleich ein bestimmtes Gefühl dafür unbewusst vermittelt. Also einerseits Rosemary's Baby, man kann gleich annehmen, dass Mia Farrow die Mutter spielt und dass es ihr Kind ist, und trotzdem sieht man sie mit einem Blick nach oben apathisch und vor ihr in dieser Klippenlandschaft sozusagen dieser Kinderwagen, der unbeaufsichtigt ist, also genau entgegen zu dem, was man mit einer Mutterschaft verbinden würde. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, was das genau implizieren könnte. Und ich finde, es wirft ein ganz, also so wie der Film selbst natürlich die Schrecken der Mutterschaft auf, aber nimmt ganz andere Aspekte an damit, also vielleicht dieses Neglect, wie nennt, sagt man auf Deutsch nochmal?
Vernachlässigen.
Vernachlässigen, sehr gut. Das Vernachlässigen des Kindes, also ich interpretiere das sozusagen als diese ganzen Ängste, die man hat während einer Schwangerschaft zum Mutterdasein. Und das, obwohl ich den Film, also auch wenn ich den Film nicht gesehen hätte, würde ich sofort das assoziieren. Also das würde ich sagen, finde ich, macht das Poster für mich sehr schön. Zusätzlich noch, dass es einfach sehr ästhetisch, sehr schön gemacht ist, auch sehr reduziert und einfach, ja, ich mag das sehr gern einfach.
Ihr habt alle sehr reduzierte Filmplakate genommen, und deshalb hoffe ich, dass eure Schlagabtausch jetzt weniger reduziert sein wird.
Bitteschön. Oh Gott, ey.
Du bist auch echt auf Zack, Henning. Also kaum hast du ein neues Logo schon. Also.
Ich finde bei dem Superman, das ist nur jetzt keine, jetzt nur eine generelle Frage, ist das Superman-Logo ist aber anders als sonst, oder dieses S?
Das ist sozusagen das Logo aus den 70ern. Ach so, also das, okay. Logo bekommt alle paar Jahre mit jeder Inkarnation, auch in den Comics, oft irgendwie so ein subtiles Update. Aber so sah das halt, also das war das Populäre in den 70ern.
Mhm. Bist du dir sicher, dass das Hauptposter von Rosemary's Baby ist? Ich habe irgendwie ein anderes im Kopf, aber das kann auch sein, dass ich ein falsches kenne.
Also es gibt natürlich viele, aber ich glaube, das ist das, was, was die meisten vielleicht damit assoziieren.
Das war kein Argument.
Das klang auch nicht so.
Gut, das war nur reine Nachfrage.
Ich warte noch auf die Argumente.
Ja. Okay, also ich muss mit was Subjektivem anfangen. auch wenn wir ja versuchen, hier möglichst objektiv zu diskutieren, ich finde das Superman-Plakat wirklich nicht schön. Ich finde dieses Blau-Gelb-Rot, wie es da dargestellt ist, ziemlich kitschig dafür, dass das so ein reduziertes Plakat ist und die Farben sind mir an einem Superman-Kostüm noch nie so kitschig vorgekommen, wie sie es mir auf diesem Plakat vorkommen.
Ganz kurz nur eine Verständnisfrage. Das ist jetzt ein Kritikpunkt?
Ja, irgendwie ist es ein Kritikpunkt, weil du ja damit argumentiert hast, dass es ein besonders minimalistisches Plakat ist. Und für mich wirkt es überhaupt nicht minimalistisch, sondern mit diesem Himmel, bei dem irgendwie der Kontrast super hochgezogen wurde, damit wir da irgendwie besonders gefährliche Wolken sehen und dann dieser kitschige blau-gelb-rote Streifen, der da durchgeht. Also ich weiß, dass ich dir wahrscheinlich jetzt sehr ans Herz gehe, wenn ich das sage, aber also wirklich, ich finde es richtig unschön. Und ich finde nicht, dass es ein minimalistisch schönes Plakat ist, als dass du es beschrieben hast.
Alles okay?
Ja, ja, ich warte nur auf.
Ich weiß, es ist nicht
wirklich. Auf die Angriffsmöglichkeit zum Ausholen. Ich weiß nicht, ob du fertig warst oder ob du noch mehr hinterher kommst.
Ja, ja, mach mal.
Wie sagt man im Englischen? Right back at you. Also, dein Poster ist halt auch nicht wirklich minimalistisch. Ich finde, also auch da, das mag auch subjektiv sein. Ich weiß, du hast es wunderbar beschrieben, was dein Poster ausmacht. Auf den ersten Blick kann es aber auch aussehen wie ein Photoshop-Unfall des Photoshop-Philipp-Praktikanten. Denn es ist minimal.
Nein.
Das stimmt, doch, es ist minimal. Aber es ist halt irgendwie auch, Sam Rockwell ist da irgendwie ein bisschen verloren. Ich finde es,
ja,
also
ach,
die.
Nee, ist er ja auch im Film.
Ja, aber ästhetisch irgendwie in dieser Gestaltung ist er total verloren. Mhm. Ich weiß nicht, warum er da irgendwie auch mit einem Schattenwurf dasteht. Wo kommt das Licht her? Das sieht halt aus wie ein Set-Foto, was man irgendwie rumliegen hatte. Da kleben wir irgendwie einen Kreis drumherum und dann nennen wir das irgendwie Plakat und orientieren uns da vielleicht an alten Designs. Der zweite Punkt ist halt, was ich schon in meinem Pitch versucht unterdrücken musste.
Ich warte schon darauf.
Diese Tagline ist halt sowas von klischeehaft. Also ja, das größte Monster schlummert immer in uns selber. Also wenn ich das auf dem Plakat lese, nachdem ich näher rangetreten bin, weil es optisch ansprechend ist, dann winke ich eher ab und sage, ja, netter Versuch, okay. Auch irgendwie so aus der Praktikantenabteilung. Ja, sorry, das ist halt, also
hätten
ja,
wir einen Fact-Checker, dann würde der sich jetzt daran setzen, rauszukriegen, ob das Moon-Poster von einem Praktikanten entworfen
ist. Wurde es nicht. Wurde es nicht.
Mit Sicherheit nicht. Und also auch diese ganze Gestaltung, was du ja beschrieben hast, so ja, das ist auch auf jeden Fall da drin. Ich weiß nicht, ob irgendwie die Interpretation mit den Sternen und den fehlenden Sternen und der Schwärze irgendwie vielleicht ein bisschen übers Ziel, über den Mond hinausschießt. Aber okay, kann man halt auch machen. Ich finde halt, also wie gesagt, ich finde meins eben dann doch noch mal reduzierter und auch das Moon-Plakat hätte noch ein bisschen reduzierter sein können. Also mit dem, also es ist dann doch ein bisschen mehr auf dieser klassischen Pitch-Ebene, weil Sam Rockwell müssen wir als Namen irgendwie auch noch mit reinkriegen. Das reicht, also wir werden halt nicht sozusagen ernst genommen als Rezipient, weil wir sehen ihn ja auf dem Plakat, warum ist der Name noch mal drauf? Okay, das ist klassisches Filmmarketing. Deswegen, ja, es ist natürlich reduziert, aber es ist halt eben im Vergleich zu unseren beiden anderen Plakaten und für meinen Geschmack nicht reduziert genug. Und deswegen, ja, klar, da ist auch eine Menge Geschmackssache und Geschmacksfrage irgendwie dabei. Aber, ja. Und bei der optischen Täuschung, ich weiß jetzt nämlich, ich habe es gerade eben auf dem Papier nochmal versucht, ich hatte nicht den Eindruck, dass es jetzt gerade so gut funktioniert hat.
Ich gebe zu, das könnte,
Ausdruck
ja,
oder so.
Sorry, das war mein Fehler.
Das funktioniert ja wirklich hervorragend, wenn man daran vorbeigeht oder wenn man es auf dem Display scrollt, also
genau.
Ja, okay.
I swear. kurz was zum Schattenwurf. Also ich finde ja den Schattenwurf gerade genial, weil der dafür sorgt, dass man als erstes die Mondassoziation hat und erst dann anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, dass da ja aber verschiedene Streifen sind und das vielleicht doch gar kein Mond ist. Also deshalb finde ich es ziemlich geschickt, ihn mit einem Schattenwurf da drauf zu setzen und auch seinen Namen da drauf zu setzen, habe ich ja auch schon gesagt. Also gerade die Tatsache, wie er draufgesetzt wurde mit den vier Spiegelungen oder Schattenwürfen oder wie auch immer man das nennen will, also nur einen Namen zu droppen ist mir zu langweilig, aber hier ist es eben mehr als ein Name-Dropping.
Das Problem dabei ist in meinen Augen aber, dass, also das habe ich zuerst in Kevins Argumentation auch vermutet, aber Kevin hat dann auch noch die Kurve gekriegt, weil das Problem ist ja, Filmposter guckst du dir vorm Film an. Ja. Und es gibt viele gute Filmposter, die dann nach der Sichtung erst Sinn ergeben oder noch mehr Ebenen einnehmen, wo du sagst, ah, ich hätte den Twist ja schon auf dem Plakat vielleicht erahnen können. In meinen Augen, ja, aber dazu musst du den Film gesehen haben. Und das ist dann halt für mich erstmal weniger ein Argument in der Plakatgestaltung selbst. Weil für mich ist das Ausschlaggebende, das Plakat soll mir den Film schmackhaft machen, soll mich abholen, soll mich zu dem Film bringen. Und dann ist das eben, dann funktioniert das nur hinterher. Und das ist dann halt so ein Argument, was für mich halt nicht so sehr zählt. Dann, also dieser, das Plakat ist ein Pitch. Und das ist für mich kein Teil des Pitches, wenn da irgendwelche Ebenen hinzukommen, die das Plakat vielleicht dann eher auch aufblähen oder noch ein bisschen zu überlasten oder überladen. Lass es doch weg, weil es geht nur um den Pitch. So.
Ich finde, also dann haben wir wirklich vollkommen unterschiedliche Herangehensweisen einfach daran, was für uns das beste Filmplakat ist. Weil ich finde gerade die Tatsache, dass ein Filmplakat vor und nach dem Film unterschiedliche Botschaften uns offenbart, finde ich das Meisterhafte an einem guten Filmplakat. Und ich finde auch nicht, dass die Tagline es vorher schon verrät. Also mir wird die erst deutlich, wenn ich den Film gesehen habe. Ich würde gerne noch was zu Rosemary's Baby sagen, da hatten wir jetzt noch gar nichts zu. Du hast gesagt, das Plakat stellt total gut so die Schrecken der Angst der Mutterschaft in der Schwangerschaft dar. Ich finde ehrlich gesagt, das sieht ziemlich friedlich aus, das Plakat. Also vielleicht muss ich es mir noch mal näher angucken, reich es mir mal rüber. Aber ich finde halt sie liegt da so und also sie hat jetzt die Augen offen, aber sie guckt so ein bisschen in der Gegend rum und vielleicht habe ich so ein bisschen so Caspar-David-Friedrich-Assoziationen mit dem Plakat oder sowas. Aber ich finde wirklich, also wie der Kinderwagen da steht, so dass ich, also die Bedrohlichkeit kommt für mich noch nicht so ganz rüber. Es könnte was mit dem Grün zu tun haben. Ich weiß nicht, ob Grün so die Farbe ist, die für mich die absolute Bedrohlichkeitsfarbe ist.
Der Farbton ist aber ein bisschen anders im Original.
Okay. Blauer oder grüner?
Das geht in so eine Indigo-Richtung.
Aha. Ja, ich weiß, ich habe nicht den besten Drucker.
Nein, ist aber, doch okay, deshalb lasse ich es mir ja beschreiben.
Nee, aber ich würde schon, also ich würde jetzt sagen, und du wahrscheinlich subjektiv auch, dass das natürlich schon, also wenn man das Bild sieht, würde man jetzt nicht denken, ach, das ist jetzt eine schöne Familiengeschichte oder eine positive Geschichte. Also ich hatte ja ursprünglich auch überlegt, den Exorzist das Poster zu nehmen, weil das ist ja auch so sehr ominös, dass nur eine Person vor dem Haus steht. Und so finde ich das ja eigentlich viel schöner. Also ich denke, und ich glaube, Christian hat in seiner Reaktion nach, gibt er mir recht, dass das, wenn man das sieht, schon der erste Eindruck schon eher so was Unbehagliches ist. Und ich glaube, das wird auch gerade durch die Farben gut durchgeschürt und vor allem natürlich der Aspekt, dass ein Kinderwagen alleine auf einem Berg steht. Ich glaube, das kann man nicht anders interpretieren als auf diese Art.
Von wann ist der Film eigentlich, Rosemary's Baby?
64, glaube ich. Okay. Also ich finde, dass das schon das ganz gut, diese Stimmung einfängt, beziehungsweise nicht nur die Stimmung einfängt, sondern schon so eine Geschichte für sich erzählt, wie ich ja schon meinte, dass das, auch wenn man den Film nicht kennt, man so ein Gefühl von der Essenz zumindest von dem Film bekommt. Bei Moon, muss ich gestehen, stört mich der Schattenwurf auch. Also ich kann nicht sagen, warum. Ich glaube, ich fände es ohne Sam Rockwell, finde ich das Poster irgendwie spannender. Ich kann aber auch schwer sagen, woran es liegt. Also ich denke, in Form von Argumentation könnten wir beide jetzt sehr viel reininterpretieren, jeweils in unsere Poster. Da kann man jetzt schwerst dagegen sagen. Ich würde höchstens argumentieren, dass wenn ich das Moon-Poster sehe, dass ich jetzt aus irgendeinem Grund habe ich dann viele Assoziationen schon auch, also auf andere Sachen. Also ich hatte dann eher das Gefühl, dass das Poster eine Hommage ist an eine andere Art von Poster, die es früher schon gab. Das schließt dann für mich aus, dass es sozusagen das beste Poster ist. Und bei Superman, ich finde es auch sehr ästhetisch und ist bestimmt auch das schönste Superman-Poster. Da finde ich eher, vielleicht, es gibt schon sehr viel Information mit. Also es hat natürlich was sehr Heroisches, vielleicht schon subtil Patriotistisches, muss man dazu sagen. Also ich glaube, aber das ist, catcht mich jetzt vielleicht auch nicht so ganz. Also ich glaube, wenn man Superman-Fan ist und das Poster sieht, ist natürlich sehr schön, aber ich glaube, also wenn man jetzt nichts mit den Filmen anfangen kann und das Poster sieht, würde es einen vielleicht nicht dazu bewegen, sich den jetzt anzuschauen.
Auf jeden Fall. Ich will noch ganz kurz als Ergänzung noch dazu sagen, das Poster, was ich habe, ist auch das einzige Poster, das den Filmnamen nicht aussprechen muss.
Das wollte er noch dazu sagen und ich komme zu meiner Argumentation. Ja, sehr, sehr interessant. Ich hoffe, es war auch für unsere Zuhörer relativ interessant, obwohl ihr die Poster nicht sehen konntet. Ich hoffe, sie wurden entweder so gut beschrieben, dass ihr sie natürlich vor eurem inneren Auge jetzt in 1:1 Darstellung seht, oder ihr habt sie online irgendwie aufgerufen. Nichtsdestotrotz, ihr habt euch sehr schwer getan, sozusagen. Es war mal, ja, es war, wir sind recht schnell in so eine kunsthistorische, möchte ich jetzt mal als Laie sagen, Debatte gekommen, wo wir auf einmal, ja, Obart, Caspar David Friedrich und solche Sachen wurden von Beckys Seite genannt. Aber es geht ja hier nicht nur um Kunst, es geht ja auch um Filme und es geht um Filmposter. So. Und Beckett hat ja recht schnell angefangen, hat dargestellt sozusagen, wie viele Lesarten dieses Poster sozusagen zulässt, wie viel schon in dem Poster drinsteckt, was den Inhalt des Films anspricht, was die Isolation angeht, was diese Tagline angeht. Und das fand ich insgesamt auch sehr interessant. Wir hatten auch relativ schnell verschiedene Faktoren des Posters. Wir hatten sowas wie Darstellungsart, das ist ja irgendwie, habt ihr alle was recht Minimalistisches ausgesucht. Dann hatten wir die Tagline und solche Sachen wie, wird er dargestellt. Das waren so die drei Sachen, die so ein bisschen sich rauskristallisiert haben. Dann kam Christian, der das am stärksten aufgegriffen hat. Man merkt einfach immer wieder, wenn Christian Superman argumentiert, es ist sein Herzensthema.
Ach, merkt man das?
Ja, ein bisschen. Im subtilen Subton. So. Aber Unterton. Aber Christian hat das Ganze nochmal ganz anders aufgegriffen. Er hat das Poster nochmal sozusagen als Werbemaßnahme, als Marketing-Element gesehen, das dazu da ist, jemanden ins Kino zu bringen. Und er hat wahnsinnig ausführlich dargestellt, dass nicht nur das Poster sozusagen ein Versprechen aufstellt an den Zuschauer damit anspricht, sondern was ich auch sehr interessant fand, war dieser Aspekt sozusagen, was auch, das Kevin hat ja zum Beispiel auch angedeutet, dass heutige Filmplakate nicht mehr ganz als so hochwertig gelten, dass der Film es zum Beispiel schafft, trotz großem Cast keine großen Darsteller auf dem Poster darzustellen, sozusagen so sehr auf das Poster und auf die Tagline setzt, dass das schon als Argument reicht. Und Kevins Poster ist auch wahnsinnig spannend, aber da hätte ich, glaube ich, ein bisschen mehr gebraucht, ein bisschen mehr, was die Darstellungsweise war. Du konntest sozusagen, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Rebecca und Christian haben sich ein bisschen mehr Mühe gegeben, ohne dir das jetzt negativ auslegen zu wollen. aber im Endeffekt läuft es einfach darauf hinaus für mich, dass die Runde an Christian geht, und das liegt einfach daran, dass er sozusagen erstens das so gut darstellen konnte. Hier ist ein Versprechen, dieses Versprechen wird gehalten. Man kauft 10 Tickets im Schnitt, wurde glaube ich so dargestellt.
Und, also Christian kauft 10 Tickets. Ja.
Und die Kritik bei Moon hingegen war auch relativ stark. Natürlich gab es die auch nochmal bei Superman, aber mit dem Schatten sozusagen und dass es so ein bisschen abgedroschener wirkt. Und deshalb würde ich sagen, und da werdet ihr, übrigens muss ich auch nochmal kurz sagen, das war ja auch ein fieser Trick von Kevin, als er einfach gesagt hat, ja, und Christian wird mir da natürlich recht geben.
Ich habe die Reaktion mitbekommen.
Also das war ja so ein sehr, sehr witzig.
Hätte ich auch getan. Ja.
Aber die Runde ist ja vorbei. Und der Punkt geht an Christian.
Findet ihr die wirklich schön? Ich meine die Frage ganz ernst.
Wir haben übrigens nicht nach dem schönsten Plakat gesucht.
Ich weiß, das ist mir klar. Aber weil sie ja beide gesagt haben, dass sie sie auch schön finden, das interessiert mich jetzt mehr so persönlich. Ich finde die wirklich beide gar nicht schön. Aber so sind die Geschmäcker unterschiedlich.
So ist es.
Aber am schönsten ist ja das Logo der Cinematic Smash Brothers, das neue.
Von wem war das denn nochmal? Von Marcel Weisheit, nicht von Marcel Meiser.
Soll ich sagen, dass ich kurz überlegt habe, ob ich das Spider-Man-Filmplakat mit den Cinematic Smash Brothers nehme?
Ich aber auch.
Wer es nicht mitbekommen hat, ich habe irgendwann mal, als die Kritik an dem aktuellen Spider-Man-Poster sehr groß war,
zu Recht,
sämtliche Cinematic Smash Brothers noch in das Plakat gesetzt. Wird sich auch noch mal irgendwo im Internet finden. Wenn man uns googelt, ist das einer der Tags, weil es irgendeine Newsseite gibt, die das irgendwo, diesen Tweet aufgegriffen
Stimmt,
hat.
Sehr nett.
Und was mich übrigens auch noch wundert, möchte ich noch kurz sagen, hätte ich sofort damit gerechnet, dass das einer bringt, weil es einfach so oft kopiert und nachgemacht wurde, und das ist einfach das erste Star Wars Poster. Da bin ich sehr gespannt, war ich sehr überrascht, dass das nicht genannt wurde. Das wäre so etwas, womit ich gerechnet habe.
Ich habe mit Schweigen der Lämmer gerechnet, ehrlich gesagt.
Wie sieht das nochmal aus?
So ein Gesicht mit so einer Libelle vor dem Mund.
Ach ja, stark.
Großartig, stimmt, genau. Auch.
So ist es manchmal, aber ihr hattet auch alle sehr gute Antworten und am Ende kann nur leider einer gewinnen. Und so wird's auch in der folgenden Runde, das ist Runde 4.
Round 4.
Der Urlaub tat dir gut, Henning.
Ja, gesammelt.
Ja, ich glaube auch.
Das ist der Sommer, weißt du?
Ja. Und der Kinosommer vielleicht
ja, auch. Ja, wo du sagst, hast du recht. Denn wir kommen jetzt zur vierten Frage. Und in dieser Frage ist es ja so, der Sommer ist ja ist erstens vorbei, ist vorbei. Wir müssen uns langsam dem Herbst widmen und damit ist auch der Kinosommer vorbei. Ich glaube, er gilt als ein budgettechnisch sehr, sehr schlechter Kinosommer. Ich glaube, als einer wenn nicht sogar der schlechteste der letzten Dekade oder so, habe ich
Einspielergebnis meinst du?
Ja, vom Einspielergebnis, genau. Entschuldigung, ja.
Geld wurde ausgegeben, die Budgets waren da, aber die Einspielergebnis
völlig richtig. Und da kann man sich natürlich fragen, woran das liegt. Und wenn man sich das fragt, dann denkt man ja zurück an vergangene Kinosommer, ja. Und ich habe eine kleine Zeitreise gemacht und musste zurück ins Jahr 1900.
In die Zukunft?
Ich mache es jetzt so ein bisschen wie Felix. Felix fängt immer so Filmpitch an mit: Wir schreiben das Jahr 1997. Ich weiß noch nicht mehr, was 97 so draus war. The Verve hatten gerade ihr Album rausgebracht. Wir alle summten noch, wo die, Bittersweet Symphony in unseren Köpfen. Und auf einmal brachte John Woo einen Film ins Kino, der bis heute seinesgleichen sucht. Und dieser Film heißt Face Off mit Nicolas Cage und John Travolta. So, jetzt kommen wir zur Frage. Welcher Film dieses aktuellen Kinosommers würde dadurch besser werden, wenn man die beiden, habe ich es glaube ich so genannt, Hauptrollen durch Nicolas Cage und John Travolta ersetzt?
Nee, ersetzen steht nicht in der Frage.
Nee, aber wenn die beiden die Hauptrollen übernehmen, habe ich geschrieben. Okay, sagen wir es so. Man kann es auslegen, wie man möchte. Und Christian fängt an.
Ja, da geht's schon wieder los. Ne? Ich möchte auch wieder ausholen. Ich glaube, in einer Christian-typischen Manier hinterfrage ich die Frage selber und stelle erstmal die Gegenfrage, was heißt denn wieder besser? Ja, es ist natürlich jetzt sehr leicht, einen Film zu nehmen, bei dem wir uns alle einig sind, das war nix. Also so eine Gurke zu nehmen und so eine Gurke besser zu machen, ist ja erstmal keine große Schwierigkeit. So, ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe mir eher einen Film ausgepickt, der durchaus gut war. Viele sagen sogar einer der besten des Sommers. Viele sagen sogar einer der besten des Genres in diesem Sommer. Viele sagen sogar einer der besten des Genres überhaupt. Und natürlich habt ihr jetzt alle richtig erraten, es geht um Wonder Woman. Nicolas Cage und John Travolta in den beiden Hauptrollen in Wonder Woman. Was heißt das? Natürlich. Nicolas Cage ist, man muss dazu sagen, Wonder Woman war in diesem Jahr und eigentlich auch für viele Jahre hinweg der beste Superman-Film überhaupt. Einer der besten Superman-Filme. Ja, Wonder Woman war der bessere Superman. Ach so. Und wer ist denn nicht, also neben mir vielleicht noch, der größte Superman-Fan, ist es tatsächlich Nicolas Cage. Nicolas Cage hätte in den 90er Jahren unter Tim Burton Superman spielen sollen, weswegen er natürlich perfekt in die Hauptrolle passt als Wonder Woman. Nicolas Cage würde die Rolle der Diana Prince und Wonder Woman übernehmen, um so einer cineastischen Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, um die auszuräumen, denn endlich kann Nicolas Cage mal Superman spielen, in Form von Wonder Woman. Dann haben wir noch John Travolta übrig, der natürlich auch die Hauptrolle übernehmen muss. Und da fragt man sich, ja, welche denn? Spielt jetzt Chris Pine, also ist er der Love Interest für unseren Nicolas Cage als Wonder Woman? Oder ist er der Bösewicht? Ist er der Hades, der Gott des Krieges? Wird der durch John Travolta besetzt? Und da habe ich mir überlegt, um auch deiner Frage gerecht zu werden, beides. Es ist eine Doppelrolle. John Travolta sowohl als Love Interest, der sich dann aber im dritten Akt als Bösewicht herausstellt. Ja, und was bringt uns das? Es bringt uns natürlich, ich muss vielleicht ein bisschen Wonder Woman spoilern, aber es gibt all diese ikonischen Momente, die der Film ausgezeichnet hat. Wonder Woman, die im Schützengraben im Ersten Weltkrieg heroisch über den Schützengraben hinwegsteigt, die Kugeln ablenkt und fast schon im Alleingang den Ersten Weltkrieg über solche Dinge wie Hoffnung, Wertvorstellung, das Gute im Menschen vertritt. Das wäre natürlich Nicolas Cage in der Hauptrolle, während Chris Pine alias John Travolta im Schützengraben weiter sitzt und gar nicht weiß, was da gerade passiert. Und der Film geht natürlich weiter und weiter und es entwickelt sich ja auch eine kleine Liebesgeschichte zwischen den beiden, die ja dazu führt, da muss ich jetzt wirklich spoilern, dass Wonder Woman ja im großen finalen Akt durch die Liebe zu, wie hieß er noch, in dem Fall natürlich John Travolta, durch die Liebe zu ihm entdeckt sie ja auch schlussendlich erst das Gute im Menschen. Und Steve. Das wäre natürlich ein großartiges Finale, wenn die beiden sich dann tief in die Augen schauen, John Travolta noch in dieser Rückblende sagt, beziehungsweise einfach in dieses Flugzeug steigt, um sich selbst zu opfern und damit eben unserem Nicolas Cage in Wonder Woman Outfit dazu verleitet, eben das Gute im Menschen zu vertreten. Es wäre natürlich auch der Start für ein großartiges Franchise. Nicolas Cage wäre auch im DC Cinematic Universe endlich verankert. Wir hätten ihn jetzt auch demnächst in Justice League und die ganzen Fortsetzungen, die dazu kommen. Es wäre, glaube ich, sehr, sehr schön, sehr, sehr großartig. Und also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde das gerne sehen.
Alles klar, ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen, hooked, kann man sagen. Ich habe mir gerade Nicolas Cage aus diesem Graben im Wonder Woman-Kostüm rauslaufen sehen. Boah, ich wäre dabei. Kevin?
Ich habe mich für die Mumie entschieden. Schon allein auch aus dem Grund, dass generell, also bevor der Film überhaupt, die Mumie, der Original rauskam, als man gehört hat, Tom Cruise spielt mit in den Mumienfilm, war zumindest mir klar, dass das kein guter Film sein kann. Genau, und ich hatte dich ja im Vorfeld gefragt, ob man die Geschichte dann ein bisschen umdichten kann. Und du meintest, man kann machen, was man will,
Wortlaut. Nachdem wir Christians Pitch gehört haben, wurde das, glaube ich, klar.
Genau, also John Travolta spielt einen ehemaligen Tänzer, der den es nun in die Archäologie verschlagen hat.
Tänzer,
der zusammen mit seinem mit einem Wissenschaftler Dr. Jekyll, gespielt von Nicolas Cage, sich auf die Suche nach dieser Mumie machen und sie dann letztendlich dann auch erwecken, und das läuft dann so ähnlich wie im Film ab. Aber ich habe so ein paar Szenen im Kopf. Das eine ist, sie kommen sozusagen an diese Tomb-Stätte und das ist sozusagen alles voll mit Fallen. Also es gibt dann nur einen bestimmten Weg, wie man Schritte machen kann, um das zu öffnen, so ein bisschen wie Indiana Jones. Und komischerweise gleichen die Schritte sehr an 70 Jahre Disco-Tanzmoves, die John Travolta dann auspacken wird, um sozusagen dieses Gral zu öffnen, um die Mumie zu befreien. Und zusätzlich gibt es dann diesen Nebenplot, also das Original Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist euch ja bekannt, hoffentlich. Also der Wissenschaftler, der sozusagen diese versucht, sich zu heilen und dann eigentlich dieses Böse in sich trägt und dann immer wieder ein Serum machen kann. Wofür Nicolas Cage natürlich auch geboren ist, weil er sozusagen die Manie, also es spiegelt sich in seiner Filmografie mit schlechten und guten Filmen wieder, so das Gute und das Böse, die zwei Seiten. Und er dann, ich stelle mir dann so ein bisschen vor, wie seine Figur bei Face-Off, Caster Troy, wie er dann mit diesem Priesterkostüm ist, also wo er dann ab und zu so manische Phasen hat, wo er dann komplett Cage-mäßig ist und sich so ausleben kann, wie alle das möchten, alle das gerne sehen möchten. Und sie dann sozusagen sich zusammenpulen, also um gegen die Mumie zu kämpfen. Und das eigentlich die beiden, das ist so ein bisschen wie so eine Art Buddy-Cop-Film vielleicht aufgebaut, nur mit einem schizophrenen dritten Partner dazwischen, dass die sich eigentlich gar nicht mögen und auch Mr. Hyde dann immer durchkommt und eigentlich immer Ärger bereitet. Und dass es dann nur dazu führt, dass wenn John Travolta selber die Medikament nimmt und er auch zu seinem persönlichen Mr. Hyde wird, dass sie dann in dem Bösen gemeinsam das noch Bösere besiegen können. Genau, das ist so der Pitch.
Sehr spannend. Ich habe zwar keine Mumie darin gefunden, aber ich bin gespannt, was Rebecca sagt.
Ich muss doch nicht die Argumente weg. Okay. Ich habe das Gefühl, ich habe es ein bisschen ernsthafter angegangen als ihr. Und das ist ganz schön fies, weil ich jetzt so lachen muss die ganze Zeit. Okay, also bei mir geht es um, ich habe eine ähnliche Herangehensweise wie Christian. Ich habe auch einen Film genommen, der ganz gut war, aber der auch Schwächen hatte. Und das ist Die Verführten von Sofia Coppola, der diesen Sommer lief, The Beguiled auf Englisch. Kurz zur Geschichte des Films. Also es geht um ein Mädcheninternat in Virginia zur Sezessionskriegszeit. Da sind nur noch 5 Schülerinnen und 2 Lehrerinnen zurückgeblieben. Und das verfällt so ein bisschen, weil die Front in der Nähe ist. Und ein verletzter Soldat, McBurney, von den Nordstaaten, wird gefunden und mit in dieses Internat gebracht und bringt da so ein bisschen alles durcheinander. Sie geben ihm Asyl, sie pflegen ihn und seine Verletzungen und verfallen ihm nach und nach alle so ein bisschen. Also die jungen Mädchen genauso wie die Lehrerinnen und sogar die strenge Internatsleiterin Martha Farnsworth. Und irgendwann kippt der Film, also es gibt so ein Turning Point, und McBurney wird die Treppe hinuntergestoßen und sein Bein muss danach amputiert werden. Das wirft er den Frauen vor, entwickelt einen großen Hass auf sie, fängt an, sie in ihrem eigenen Haus gefangen zu nehmen, und nur noch die zweite Lehrerin, Edwina, mit der er sich mittlerweile verlobt hat, hält zu ihm. Und der Film, ich muss das leider wieder spoilern, endet damit, dass die anderen Frauen und Mädchen einen Komplott schmieden und ihn vergiften mit Pilzen, die sie im Wald gesammelt haben. Nun zu den Veränderungen. Also, Nicolas Cage übernimmt die Rolle von dem Nordstaatensoldat McBurney, den alle umwerben. Also er ersetzt sozusagen Colin Farrell, der den spielt in dem Film. Und John Travolta kriegt eine zusätzliche Rolle, nämlich einen weiteren Lehrer in diesem Internat. Ich stelle ihn mir vor, so der etwas in die Jahre gekommene, leicht exzentrische Lehrer. Ich nenne ihn Ambrose Maine, Mr. Maine, der nichtsdestotrotz einen Sinn für das Schöne hat. Der ist immer gut gekleidet, höflich gebildet, unterrichtet die Mädchen in der Schule in Kunstgeschichte und in Manieren. Und er ist selbst vor Jahren im Krieg verwundet worden und deshalb gerade nicht an der Front und konnte in diesem Internat bleiben. Jetzt ist natürlich die Frage, warum? Was macht das alles besser am Film? Es geht damit los, dass Pharrell in der Darstellung von McBurney so ein paar Probleme hat. Er ist großartig im zweiten Teil, also da, wo er so ein bisschen creepy wird und die Frauen alle so unterdrückt und man die Unterdrückung der Frauen so mitfühlt. Sowas kann er, das sind seine Rollen, das wissen wir. Den ersten Teil des Films nimmt man ihm leider nicht so gut ab. Also diesen harmlosen Soldaten, auf der irgendwie auf eine fast unnatürliche Weise angehimmelt wird von den Frauen, da stimmt irgendwas nicht. Also das funktioniert nicht. Und da funktioniert auch vor allem nicht die Übertragung der Perspektive der Filmfrauen auf uns Zuschauerinnen, wo Sofia Coppola sagt, also es gab schon mal eine Verfilmung von diesem Buch, in dem gerade das nicht passiert ist. Und sie sagt, es geht ihr gerade darum, die Perspektive der Frauengruppe in dem Film einzunehmen. Das funktioniert halt mit Pharrell nicht. Und deshalb soll Nicolas Cage das übernehmen. Der hat ja schon mal so eine ähnliche Rolle gespielt in Corellis Mandoline, wo er auch der Unterdrücker war, sozusagen von der gegnerischen Kriegspartei, der in ein Haus kam und dort dann nach und nach alle Herzen erobert hat. Und wir wissen also, dass er so eine Rolle spielen kann und dass er aber gleichzeitig auch creepige Rollen spielen kann, wissen wir spätestens seit Face Off. Und jetzt kommen wir zur Rolle von Travolta, der ja dazukommt, Mr. Maine. Welche Facette würde er dem Film hinzufügen? Also es ist so, dass der Film von Coppola das Problem hat, dass er das Begehren der Frauen für McBurney teilweise ins Lächerliche zieht. Und zwar dadurch, dass so eine Art Catfight-Mentalität unter diesen Mädchen und Frauen ausbricht, die schon als typisch weiblich dargestellt wird und die wie so ein aufgescheuchter Haufen Hühner dargestellt werden. Gerade die Solidarität der Frauengruppe, die uns eigentlich irgendwie da so gut vorgeführt werden soll, funktioniert halt da irgendwie nicht. Und genau, das würde sich ändern, einmal dadurch, dass schon vorher ein Mann im Haus gewesen wäre und es sozusagen tatsächlich auf die besondere Ausstrahlung von McBurney zurückzuführen wäre, dass die alle in ihn sich verlieben und nicht darauf, dass einfach nur ein Mann in dieses Haus kommt. Zweitens würde sich natürlich auch Mr. Maine in McBurney verlieben, womit wir quasi gezeigt kriegen, es ist nicht immer nur heterosexuelles Begehren möglich. Und die Catfight-Mentalität würde sozusagen das typisch Weibliche verlieren dadurch, wenn er mit in den Fight um den Soldaten einsteigt. Ich glaube fest daran, dass wir alle spätestens seit Face-Off auf die Liebesszene zwischen den beiden warten. Und auch die würde es in diesem Film geben. Nämlich an der Stelle, bevor McBurney die Treppe heruntergestoßen wird, wird er von Edwina dabei erwischt, wie er, also im Originalfilm, wie er mit einer Schülerin zugange ist. Das wäre in diesem Fall natürlich Mr. Maine, mit der er zugange wäre, was für einen großen Aufschrei im Haus sorgt. Und genau, Edwina würde ihn dann die Treppe trotzdem hinunterstoßen. Genau, und damit sind drei der größten Probleme dieses Films eigentlich ausgehebelt und wir haben einen schönen neuen Sommerfilm mit unseren beiden Schauspielern.
Dann bitteschön.
Ich muss leider gleich anfangen, Christian. Du sagst, du willst das Ganze machen, um eine cineastische Ungerechtigkeit aufzuheben.
Ja.
Das, was du da tust, wäre eine der größten cineastischen Ungerechtigkeiten, die wir tun können. Wenn wir endlich den Film mit einer Superheldin, die vielschichtig ist, die großartig ist, die stark ist, diese No Man's Land-Szene, die speist sich ganz viel daraus, dass es diese Frau ist, die dort hingeht und wie sie vorher in dem Film war. Und es wäre so eine cineastische Ungerechtigkeit, uns das wieder wegzunehmen und diesen Film dann nicht mehr zu haben. Und noch dazu, einen Mann in Frauenkleider zu stecken, das hatten wir schon oft genug in irgendwelchen Filmen. Das ist nicht lustig, das ist nicht spannend, das ist irgendwie abgegriffen und das brauchen wir nicht noch häufiger und schon gar nicht in so einem emanzipatorischen Film wie dem.
Naja, der Film wäre ja immer noch emanzipatorisch, denn nur weil man irgendwie zu Jungs sagt, ihr könnt keine Frauenkleider anziehen, ist das ja noch kein Gegenargument. Genau darum würde es ja gehen, denn Nicolas Cage würde die Jungs, die gerade, die kleinen Jungs, die jetzt heranwachsen, dazu motivieren, ja, auch in euch steckt eine Kämpferin. Auch ihr könnt euch für das Gute einsetzen. Auch ihr könnt nicht nur Frauenkleider tragen, sondern ihr könnt auch die Frau in euch erwecken. Das würde dieser Film natürlich auch zeigen. Gleichzeitig wäre es natürlich auch ein Befreiungsschlag für das schwule Kino, denn wir hätten endlich mal einen großen Blockbuster-Film, in dem es auch genau darum gehen würde, eine schwule Liebschaft zwischen eben Nicolas Cage als Wonder Woman und John Travolta als, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, aber auf jeden Steve Fall als
Steve Rogers.
Genau. Als das große Love Interest. Und natürlich würde es auch da, also was gibt es denn Schöneres als dieses Finale, in der Wonder Woman erkennt, dass die Liebe zu diesem einen Mann eigentlich stellvertretend für die Liebe zur gesamten Menschheit ist. Und genau das hätten wir mit dem großartigen Nicolas Cage besetzt und eben mit John Travolta. Also ich glaube, natürlich, und ich meine, das muss man auch nochmal dazu sagen, ja, natürlich, also wenn es eine Marktlücke gibt und wenn es eine marginalisierte Gruppe in dieser Gesellschaft gibt, dann sind das ganz klar die kleinen Jungs. Denn wann haben denn die kleinen Jungs das letzte Mal einen Film bekommen, der genau und nur für sie gemacht wurde? Und das wäre da natürlich genau ins Schwarze getroffen.
Merkst du selbst, ne?
Was denn?
Ich gehe mit bis zu dem Punkt, dass es toll ist, Jungs zu zeigen, dass sie auch Frauenkleider tragen können, ohne oder vermeintliche Frauenkleider tragen können, ohne dass es irgendein Problem darstellt, dass sie das genauso haben können wie Mädchen um sie herum. Bei dem Wort die Frau in euch erwecken bin ich schon wieder kritisch, weil das für mich so klingt wie Transsexualität irgendwie verwässern und also das ist ja was sich Transfrauen zum Beispiel sehr oft anhören mussten, dass sie die Frau in sich ja erst erweckt haben und so weiter. Und da bin ich sehr kritisch und glaube, dass es mit diesem ganzen Setting, wie du es aufbaust, sehr schwierig wäre, da noch die emanzipatorische Botschaft wirklich rüberzubringen. Die Mumie. Ohne die Mumie. Also ich weiß, du hast jetzt nicht alle Szenen geschildert, die es in diesem Film gibt. Und wahrscheinlich kommt die Mumie auch noch vor, gehe ich von aus. Aber ich bin schon ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, traurig darüber, dass wir nichts darüber gehört haben, inwiefern dieses Verhältnis der Mumie, die ja gerade auch jetzt in dem neuen Film ja nochmal eine große Background-Story kriegt und so, wie das wirklich noch mit dem Verhältnis der beiden untereinander so funktioniert. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass diese ganze Dr. Jekyll, Mr. Hyde-Geschichte den Fokus von der Mumie voll wegzieht, was eigentlich mein Wunsch wäre für einen Mumienfilm, dass es mal wirklich um die Mumie geht und nicht um die komischen Liebschaften zwischen irgendwelchen ForscherInnen.
Ja, zu Mumie natürlich, ich meinte ja, dass der, also ich habe die Sachen jetzt nicht dazu erzählt, weil ich meinte, die würden dann so bleiben, wie es im Film ist, also deswegen wird sich in der Hinsicht nichts ändern. Die Mumie würde trotzdem natürlich ihre Backstory bekommen und sie selber noch eine starke Figur bleiben. Also ich glaube, ich habe jetzt nur die Szenen erwähnt, die sich unterscheiden würden. Aber ich komme da gleich nochmal zurück. Ich wollte nur kurz, genau, ich gebe dir auf jeden Fall bei Wonder Woman recht. Das wäre natürlich ein ganz anderer Film, wenn der so gemacht werden würde.
Also ich weiß ja nicht, ob das so anders wäre, aber na gut.
Also der Wonder Woman ist ja gerade deswegen so stark, dass die eigentlich die einzige männliche Figur, als er im Hintergrund rückt und dass es eine sehr starke, prominente Frauengefigur gibt.
Und noch viel weiter in den Hintergrund rücken dürfte.
Genau. Und was mir da noch da gefehlt hätte, wäre noch dazu sozusagen die Begründung, warum zum Beispiel John Travolta gerade, also du bist jetzt nicht auf seine Figur eingegangen, außer dass er jetzt so die andere Figur ist, die man auch jetzt noch irgendwo einbauen müsste. Und bei Nicolas Cage jetzt abgesehen, dass er mal Superman fast gespielt hätte, zum Glück nicht, wenn man die Fotos sieht. es ist jetzt auch kein Grund, warum es gerade Nicolas Cage sein muss. Und so ähnlich, wo bei dir, du hast da schon mehr natürlich, bist du darauf eingegangen, über die, warum es gerade die Figuren sind. Mhm. Bei John Travolta jetzt finde ich nicht so viel, dass der jetzt reinkam, warum es gerade er spielen sollte. Und da hatte ich jetzt auch das Gefühl, dass dadurch bei dem Film, der ja auch eigentlich sehr mit einer gewissen Dynamik spielt, also auch gerade diese ganzen Frauen, also die Frauen sehr im Fokus sind, wenn da jetzt eine zweite Figur, die es ja nicht wirklich im Film gibt, das muss man auch noch dazu sagen, eine Hauptrolle, also die jetzt neu erfunden wurde, dann würde das vielleicht auch den Fokus wegnehmen auf dem, von dem, worum es eigentlich in dem Film geht. Also gerade um diese Frauen, dass dieser Mann auch eine Art Katalysator vielleicht ist, aber eigentlich geht es ja um die weiblichen Figuren im Film. Und ich glaube, wenn wir jetzt noch, hast du schon gute Argumente in der Richtung gehabt, dass es gut wäre, noch eine männliche Figur zu haben, aber ich glaube, in dem Fall würde es den Film schwächer machen, weil dann die Spannung ein bisschen abschwächen würde, dann hätte es eine andere Art von Dynamik.
Ich habe nur eine Verständnisfrage. Bei dem Mumie-Pitch geht es ja darum, dass John Travolta sich tanzend durch die Fallen bewegen müsste. Hast du dir auch Gedanken zum Soundtrack gemacht? Also wäre das denn auch irgendwie so Disco-Soundtrack, der dann auch dazu intradiegetisch laufen würde, weil es irgendwie so in dieser Pyramide halt nur Disco-Musik gibt?
Ich hatte mir tatsächlich was überlegt, und zwar würden sozusagen auf allen Steinen, auf die er tritt, es wäre dann so ein bisschen wie bei Goonies oder Indiana Jones, dass es da Fallen gibt, wenn er aufs Falsche tritt, würde sozusagen ein Sound erzeugt werden. Und je schneller er sich bewegt gegen Ende, desto mehr würde es dann sozusagen ein Beat ergeben.
Wie auf so einem MIDI-Pad oder
genau,
so.
Genau, genau. Also wissen wir, und das ist da sozusagen dann immer, je schneller er dann am Ende tanzt und er kommt dann auch rein, wieder in seine. Das ist so ein Nebenplot im Film.
Also ein bisschen die Mumie, das Musical, ja?
Ja,
so ein bisschen.
Gut, das war für mich nur wichtig für die Notizen.
Das, ja, also das würde dann schon eine Art Musik ergeben, die so ein bisschen an 70er Disco anklingen würde. Und es würde natürlich dann auch, wie gesagt, die Mumie noch sehr im Vordergrund rücken und gerade die Aktion, die Mumie macht, es ist ja vielleicht dann auch symbolisch, dass die Mumie eine Frau ist, dass man sozusagen dieses, dass vielleicht so eine Art Liebe entsteht zwischen den John Travolta und der Mumie, aber das dann von Nick Cage so abgewertet wird, so ein bisschen dieses Bros Before Hoes ist vielleicht auch veralteter Slogan, aber für den Film würde es jetzt noch eingesetzt werden, dass man da nochmal dieses Dreiecksspiel nochmal drin hätte. Vielleicht ist Nicolas Cage auch verliebt in die Mumie. Man weiß es nicht. Ihr müsst den Film sehen.
Ich bin noch ein bisschen kritisch bei deiner Auflösung des Ganzen am Ende. Also weil du ja sozusagen eine medizinische Schizophrenie gleichsetzt mit einem, ich nehme Drogen und entfache dadurch auch den Mr. Hyde in mir. Ich finde, das ist schon eine schwierige Botschaft, die so ein Film irgendwie rüberbringt. Also gerade wenn es um Akzeptanz von Menschen mit psychischen Erkrankungen in unserer Gesellschaft geht und dann irgendwie zu sagen, naja, dann nehme ich so ein paar Drogen und dann habe ich eigentlich genau das Gleiche wie der andere. Weiß ich nicht, ob ich das so ideal finde. Nochmal zu meinem Film. Da ihr alle so viel an eurem Film geändert habt, würde ich gerne noch eine Ergänzung machen. Ich würde auch noch was ändern wollen. Und zwar würde ich gerne Kirsten Dunst ersetzen, die Edwina spielt, durch Freema Agyeman aus Die in Sense 8, die 11? Nee, Sense 8, nicht Stranger Things. In Sense 8 die Amanita und bei Doctor Who die Martha spielt. Weil der Film hat noch eine vierte Schwäche, die wir damit aushebeln können, nämlich die Buchvorlage. Und auch das Setting geben eigentlich vor, dass Rassismus in diesem Film eine Rolle spielen muss, weil wir sind zur Zeit der Sezessionskriege in den Südstaaten, in den USA. Und Edwina war eigentlich angelegt als biracial, also und das nimmt Sofia Coppola voll aus dem Film raus. Und das Problem lösen wir, wenn wir sie jetzt mit einer biracial Schauspielerin besetzen. Und tatsächlich ich habe natürlich überlegt, wen nehme ich, und ich stelle mir die Chemie zwischen Freema Agyeman und Nicolas Cage sehr gut vor, weil die sind ja die beiden, die sich dann verloben im Laufe des Films.
Ich wollte nur ganz kurz zu deiner Kritik einwerfen. Also Schizophrenie war jetzt vielleicht ein schlechtes Wort, weil aber was in Wirklichkeit bei dem Original Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist, dass es ja sozusagen das Negative, was in einem drin ist, wird in eine Persönlichkeit reinvermischt. Also es wird jetzt natürlich nicht gleichgesetzt, das war jetzt ein verbaler Fehler meinerseits, aber deswegen würde es trotzdem funktionieren im Laufe des Films, dass John Travolta sozusagen alles, diese Aggression in sich drin, also nicht jetzt negativ, sondern Aggression, die ja auch positiv sein kann und in gewissen Situationen führen kann, wie bei The Hulk oder so sieht, genau, dass er das machen würde.
Eieieiei. Gar nicht so leicht. Naja, vorbei.
Warum guckst du in meine Richtung dabei,
Henning? Ja, sagen wir mal so. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint, sagt man ja auch oft. Also ich fand's sehr witzig, aber ich fand's auch nur witzig. Also die Kritik.
Was heißt denn nur?
Ja, die Kritik folgte, glaube ich, sehr schnell, und ich glaube, wir brauchen gar nicht weiter darüber reden. Somit sind wir bei Kevin und Rebecca. Und das war schon schwieriger. Also, Kevin hat einen Film dargestellt, in dem John Travolta als Tänzer und Nicolas Cage als Jekyll und Mr. Hyde in einem Nebenplot von der Mumie zu sehen sind. Der Kern darin besteht, dass sie in einer Pyramide sind, in der John Travolta durch verschiedene Tanzschritte eine Melodie erzeugt, die ihm dabei hilft, verschiedene Sachen zu lösen, und fetzige Musik ist, glaube ich, auch dabei. Im Laufe des Films wird nicht nur Nicolas Cage dazu gezwungen, seine verschiedenen komischen Spielweisen aufzuzeigen, auch John Travolta nimmt sich dessen an. Ja, das war schon sehr, sehr interessant. Zudem konnte er darstellen, dass die Mumie immer noch vorhanden ist und er das nur nicht erwähnt hat, weil er sich so sehr auf diesen kleinen Nebenplot konzentriert hat. Rebecca hingegen hatte einen Film von Sofia Coppola und hat diesen dadurch verbessert, dass statt einem Mann zwei Männer da sind, wenn ich es richtig verstehe. Nebenbei hat sie noch eine andere Rolle neu besetzt, die nicht Teil der Frage war, aber das kann man machen. Und dabei drei Probleme gelöst. Mir ist aber nicht mehr so ganz klar gewesen, was jetzt die drei Kernprobleme waren, die du so gelöst hast. Es ging so ein bisschen um diese angedeutete Homosexualität, glaube ich, die du drin hattest.
Die Catfight-Sache, die nicht mehr als typisch weiblich dargestellt wird. Die Tatsache, dass es realistischer ist, dass vorher schon ein Mann im Haus ist und dass wirklich die Ausstrahlung von McBurney ausgeht. Okay. Und dass der Soldat von Colin Farrell nur im zweiten Teil wirkt.
Genau, es ist sehr, sehr schwierig, das jetzt gegeneinander aufzubiegen. Ich müsste deshalb auf die Argumente gehen, denn es geht ja auch immer um die Argumente. Und hier hatte Kevin am Ende etwas gesagt, was relativ stark nochmal gewichtet, also ins Gewicht fiel. Und zwar ist er zurück auf die Frage gegangen und hat gesagt, naja, aber ihr habt jetzt zwar die Filme verbessert, oder Christian, ja, ein bisschen.
Nein.
Aber ihr habt nicht so klar begründet, warum es jetzt John Travolta und Nicolas Cage sein müssen. Und bei dir wurde vielleicht noch klar, warum es Nicolas Cage sein muss. Das gebe ich dir. Aber bei John Travolta nicht so richtig. Und ich glaube, deshalb muss ich einfach ausgehen von den Argumenten, weil es ein Dirty Dancing John Travolta und ein vom Manischen bis ins Schönspielende Nicolas Cage ist. Und wir nicht nur einen Film verbessern, wo die Fallhöhe nicht so groß ist, sondern auch nochmal Nicolas Cage und John Travolta in ihrer ganzen schönen Bandbreite, die wir ja aus Filmen wie Face Off kennen, sehen dürfen, geht der Punkt für mich an Kevin. Oh Gott, das fiel mir richtig schwer. Ich fand's sehr witzig. Man kann mir jetzt vorwerfen, dass Musical-Filme bei mir eine leichte Tendenz haben, nachdem Felix hier einmal das Ende des Marvel Cinematic Universe in einem riesigen Dance-Off dargestellt hat. Aber Disco ist cool, kann ich nichts sagen. Ja. Aber wobei, letztes Mal hat ja Ich bin Disco oder wie er heißt, oder
genau. Ich fühle mich Disco.
Ich fühle mich Disco nicht gewonnen, somit ich bin nicht komplett pro Disco.
So. Ist ja auch kein Musical-Film.
Ja, genau. So, aber egal, wir kommen jetzt zur alles entscheidenden Runde. Kevin ist schon in den Finalrunden dabei, das heißt, Rebecca und Christian, ihr müsst euch anschnallen, denn wir kommen jetzt zur
Round 5. Fight!
Und Runde 5 dreht sich um einen Kinostart. Kevin, du warst nämlich im Kino vor kurzem und hast welchen Film geguckt?
Annabelle Creation, der zweite Teil.
Kannst du ein bisschen was erzählen? Vielleicht ein kleines Mini-Fazit?
Genau, es ist von David F. Sandberg, den man durch Lights Out auch kennt vielleicht. Ich habe Annabelle 1 nicht gesehen, aber der zweite ist, glaube ich, ein Prequel. Der spielt alles auf so einem Hof mit einer Gruppe von weißen Kindern, also Mädchen, die in ein Haus kommen, genau, und dann wieder Schrecken durch diese Puppe kommt, die da im Besitz ist von diesen Pärchen, die diese Kinder aufnimmt.
Genau. Und du hast zwar den ersten Teil nicht gesehen, aber du hast eine Frage eingereicht. Finde ich gerade sehr witzig, dass du das gesagt hast. Denn du hast die Frage dazu eingereicht, nachdem du den Film gesehen hast. Und die Frage lautet, welches Filmsequel ist besser als das Original? Zur Verständnis.
Besser als der erste Teil.
Genau. Wir meinen damit, welcher zweite Teil, darauf haben wir uns geeinigt, ist besser als der erste Teil einer Filmreihe oder dieser zwei Filme. Und Kevin, du darfst deshalb auch anfangen.
Ja, ich musste da nicht viel drüber nachdenken. Für mich war es klar, Terminator 2. Der, also nicht nur der beste Sequel meiner Meinung nach, sondern auch einer der besten Filme aller Zeiten, wurde bei Rolling Stones auch als Nummer 1 für den besten Sequel aller Zeiten gewählt. Also müsste ich, kann ich eigentlich schon aufhören zu argumentieren. Genau, und für mich ist war die Frage, okay, was macht ein Sequel aus? Was kann man noch besser machen? Weil es ist ja vielleicht streitbar, dass der erste Terminator ist ja auch schon sehr gut. Aber er nimmt halt viele Ideen auf vom Original und erweitert sie. Also zum einen natürlich in den ganzen Figuren, die auftauchen. Man hat, ich habe den Film alle gesehen, oder? Ich muss nichts dazu erzählen. Man hat sozusagen, also es wird alles erhöht im Sinne von Mythologie, von Produktions-, von Character Development und sozusagen das Raise the Stakes, also im Sinne von, dass die Fallhöhe nochmal viel stärker wird. Ich werde jetzt mal schauen, wie viel Zeit ich habe. Ich gehe mal kurz ein. Also wir fangen an mit Sarah Connor, der Protagonistin von ersten und zweiten Teil, die im Terminator 1 noch ein bisschen dusselige Kellnerin ist, die dann plötzlich konfrontiert wird mit einer Situation, mit der sie gar nicht klarkommt. Und im zweiten Teil hat die sich zu einer sehr, eigentlich untypisch für die Zeit, sehr feministischen, starken Frauenfigur erkämpft, die dann leider in einer Irrenanstand landet, weil sie als Einzige die Wahrheit kennt. Im Zuge dessen ist dann John endlich auf der Welt, der sich auch den man witzigerweise im Umkehrschluss, man sieht ihn in der Zukunft im ersten Teil als diesen starken Kämpfer und in dem sieht man ihn eigentlich als einen ziemlich verwöhnten Balk. Und die größte Entwicklung ist aber natürlich von Terminator selbst, was auch sehr selten vorkommt, dass jemand, der dem ersten Teil den Bösen spielt, im zweiten sozusagen zum Guten wird. Und Terminator auch zweimal gewählt wurde als einer unter den top-besten Bösewichten und den top-besten Helden, was auch irgendwie selten vorkommt. Und die ganze Geschichte, also im ersten Teil ging es nur darum, um das Leben einer Person, im zweiten geht es eigentlich um die ganze Geschichte der Menschheit, um sozusagen Doomsday von Skynet. Der erste Teil hatte ein Budget von 6,5 Millionen, der zweite von 102 Millionen, aber war auch damals der erfolgreichste Film aller Zeiten, was James Cameron irgendwie ganz gut hinbekommt. Und kurz zur Figur von Terminator, was interessant ist, dass jemanden, den man als Zuschauer auch als maßlosen Killer sieht, die dann auch noch zu überzeugen, dass man den als eine sympathische Figur sieht, ist auch keine leichte Sache. Also das Publikum ist genauso skeptisch wie Sarah Connor in dem Fall, wenn sie den Terminator zum ersten Mal wieder sieht. Und trotzdem schafft er es, zu einer Art Held und zu einer Art Vaterfigur zu werden. Und es gibt ja auch diesen Satz, dass wenn man lernen kann, durch eine emotionslose Maschine das Gute im Menschen zu sehen, dann gibt es noch Hoffnung für die Menschheit. Und das ist ein bisschen auch, was dieser Film zeigt. Also während der erste Terminator noch eine Flucht bedeutet, ist der zweite eine Art Konfrontation mit dem Bösen. Also sie stellen sich dem, dann kommt auch dieser Satz, there's no fate but what we make of it. Also gibt es halt verschiedene Ebenen vom ersten Terminator, die wieder übernommen werden. Also es gibt nichts, was in dem, also alle guten Sachen werden übernommen und andere Sachen werden einfach nochmal viel besser gemacht und noch in eine andere Direktion gemacht, dass nochmal ein stärkerer Gedankenansatz entsteht. Genau.
Okay. Rebecca?
Ja, ich habe mich entschieden für Magic Mike XXL. Als zweiten Teil zu Magic Mike. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt.
Weder den ersten noch den zweiten.
Okay. Also das ist die Geschichte um den Stripper Mike, gespielt von Channing Tatum, die lose auf wahren Erlebnissen von Channing Tatum basiert. Im ersten Teil führt Mike seinen Freund Adam in die Strip-Szene ein, stellt aber nach so ein paar erschütternden Ereignissen fest, dass das für ihn selbst nichts mehr ist und sagt sich am Höhepunkt seiner Karriere aus der Szene los. Das ist einfach kein guter Film. Der hat ist ziemlich dunkel, so von der Storyline, was überhaupt nicht zum Setting des Films passt. Es gibt kaum Handlung, ist ziemlich schlecht geschauspielert und wenn man versucht, sich auf die Handlung einzulassen, scheitert man. Im zweiten Teil, also Magic Mike XXL, kehrt Mike nun für eine Art große Abschiedsshow zu seiner Crew zurück. Also die wurden von ihrem Boss auf die Straße gesetzt und sagen jetzt alle, okay, wir hören auch auf, aber wir wollen noch eine geile Show machen. Und dafür machen sie einen Roadtrip nach Myrtle Beach, um dort bei so einer Convention teilzunehmen, Stripper Convention. Und Film ist komplett anders. Der ist warmherzig, man fühlt sich am Ende wohl, die Handlung ist logisch und die Frauen sind keine reinen Plot-Devices. Und das würde ich jetzt gerne noch ein bisschen ausführen. Ich gucke auch mal, wie viel Zeit ich kriege. Also,
Ja, wir sind ja heute in der Runde mit den sehr kurzen Pitches.
Genau.
Ja.
Also, während der erste Film irgendwie ein ganz netter Film ist, glaube ich, wenn man irgendwie darauf steht, sich sexy Sixpacks anzugucken, ist der zweite so gut, dass ich mich darauf einlassen würde, zu sagen, dass das ein feministischer Film ist mit coolen Charakteren und einer interessanten Handlung. Und das ist jetzt nicht das Erste, was mir bei einem Film über Strippen normalerweise einfallen würde. Der Film, also warum ist es ein feministischer Film? Der ist von vorne bis hinten auf Female Gaze hin ausgerichtet. Also zeigt, was Female Gaze als Konzept eigentlich kann. Das heißt, die Perspektive der Zuschauerin wird erkannt und im Film aufgegriffen. Und damit meine ich nicht, dass halbnackte Männer zu sehen sind, sondern wenn man sich bestimmte Szenen anschaut. Aber auch die Geschichte der Frauen im Film wird konsequent aus deren Perspektive gezeigt und erzählt. Und obwohl Mike ohne Zweifel der Protagonist des Films ist und es einfacher gewesen wäre, das alles aus seiner Sicht zu machen, sind die trotzdem alle gut auserzählt, die Figuren, und aus ihrer Perspektive geschildert. Überhaupt werden Frauen als fühlende und denkende Wesen dargestellt und nicht als reine Sexobjekte selber oder als nur an Sex und Sexualität interessiert. Gleichzeitig wird weibliche Sexualität und weibliches Begehren gefeiert, anstatt es irgendwie herabzuwürdigen. Und das passiert teilweise im ersten Teil auch noch, wo sie vor allem so als Konsumentinnen auftauchen. Und dabei werden auch ältere Frauen und deren Wunsch nach Sexualität und Spaß an der Sexualität als was Legitimes dargestellt und nicht ins Lächerliche gezogen. Männer und Frauen im Film sind absolut auf Augenhöhe, was besonders in den Szenen im Haus einer älteren Frau klar wird, wo man genau sieht, alles, was da passiert, passiert auf konsensualer Basis und alle entscheiden sich bewusst dafür, genau diesen Abend miteinander zu haben. Und die großartige Jada Pinkett Smith ersetzt Matthew McConaughey als Boss. Also Matthew McConaughey war der Clubbesitzer und MC im ersten Teil. Und jetzt ist es eben eine schwarze Frau, die eine Führungsposition gezeigt wird und die ganze Zeit von Frauen als Queens spricht und Wert darauf legt, dass die Shows sich auf die Wünsche und das Begehren der Frauen richten. Und der Film ist auch queer-friendly. Das klingt jetzt alles mit diesem ganzen Feministischen ein bisschen so, als wäre das ein super ernster Film geworden. Tatsächlich ist aber das Gegenteil der Fall. Der zweite Teil ist viel lustiger als der erste Teil. Er ist viel weniger melodramatisch. Halleluja, Mike kriegt nicht am Ende die eine der Frauen, mit der er die ganze Zeit so ein bisschen flirtet, sondern das bleibt auf einer rein platonischen Basis, was es im ersten Teil nicht ist, wo man so das Gefühl hat, als Plot-Device am Ende muss auch noch der Love-Interest herhalten. Und er begeht nicht den typischen Sequel-Fehler, irgendwie nur die guten Dinge aus Teil 1 weiterzuführen, sondern er macht einfach alles anders. Also wirklich dadurch, dass das komplette Setting geändert wird. Der ganze erste Teil spielt in dem gleichen Club und der Film beginnt damit, dass dieser Club jetzt weg ist und der Boss sich vom Acker gemacht hat. Und das ist großartig. Also die Filmemacher wagen sich aus ihrer Komfortzone und dieses Risiko wird belohnt. Und der Film hat wirklich eine ganz eigene neue Geschichte entwickelt. Die Charaktere, die wir im Film sehen, haben sich tatsächlich weiterentwickelt, sind aber noch sie selbst. Und alle Charaktere, die langweilig waren, wurden gekickt und ihnen wurden coole neue Charaktere an die Seite gestellt. Zum Beispiel eben Rome, gespielt von Jada Pinkett Smith, oder Paris, die gespielt wird von Elizabeth Banks. Zu guter Letzt hat der Film noch ein großartiges Sounddesign, was auch ein Kandidat für den Oscar hätte sein müssen.
Alles klar. Nach diesem kurzen Pitch, wir sind übrigens schon bei 2 Stunden und noch in Runde 5. Es könnte ein neuer Längenrekord werden. Ich bin sehr gespannt. Aber Christian, was hast du vorbereitet?
Setzt mich das jetzt zeitlich unter Druck? Oder?
Dass du länger oder kürzer machen sollst?
Ich weiß je nachdem, noch nicht. Ich weiß es auch noch nicht. Aber ich greife einfach mal so dieses Thema auf. Was ist denn eine gute Fortsetzung? Und eine gute Fortsetzung ist natürlich nicht nur ein Film, der alles irgendwie schneller, größer, doller, lauter und irgendwie doppelt so teuer macht, sondern der gut fortführt. Und deshalb habe ich mich für Before Sunset entschieden. Das ist die Fortsetzung zu dem Film, den ich schon in Runde 1 gepitcht oder gepickt habe. Und zwar befinden wir uns 10 Jahre später oder knapp 10 Jahre später. die beiden Hauptfiguren aus dem ersten Film, die sich auf dieser Sommerreise, dieser einen Nacht in Wien ja irgendwie dann doch verliebt haben, zueinander gefunden haben und sich geschworen haben am Ende des ersten Teils, wir sehen uns in einem halben Jahr hier am Bahnsteig wieder. Die treffen durch mehr oder weniger Zufall fast 10 Jahre später in Paris aufeinander. Denn Jesse hat diese ganze Erlebnisse aus dem ersten Film in ein Buch umgewandelt. Er wollte sowieso immer Autor werden und hatte damit jetzt eine Gelegenheit, diese Begegnung in einen Roman zu verfassen. Und auf einmal sitzt er da in Paris bei einer Lesung. Und wir wissen ja, dass Celine aus Frankreich, aus Paris kommt. Und vielleicht hoffen wir genauso wie er bei dieser Lesung, dass sie ja vielleicht wieder auftauchen würde. Und ja, das tut sie. Und das Tolle ist bei diesem Film, dass dieses Aufeinandertreffen, also der Film läuft ähnlich ab wie der erste Teil. Auch hier geht es darum, dass sie durch Paris wandern, sich menschlich, emotional, romantisch näher kommen, aber es eine logische und eine wunderschöne Fortsetzung, Fortführung des ersten Filmes ist. Denn natürlich stehen erstmal jede Menge Fragen im Raum. Was ist tatsächlich ein halbes Jahr nach dem ersten Film passiert? Wer von den beiden stand wieder am Bahnsteig? Haben sie es überhaupt gemacht? War überhaupt jemand in Wien? Wenn ja, wer und wer nicht? Dann geht es natürlich auch weiter mit der Frage, war das jetzt eigentlich so cool, dass er da diese Erlebnisse in ein Buch verpackt hat? Dann geht es natürlich auch weiter, was ist mit den Figuren in den Jahren passiert? Fast 10 Jahre sind vergangen, sie sind Anfang Mitte 30 auf einmal geworden. Was haben wir in all dieser Zwischenzeit, in der Auslassung, auch mit den Figuren verpasst? Und genauso wie sich die Figuren gegenseitig sozusagen, wie sagt man, up to speed, also auf das Neueste irgendwie hin informieren, erfahren wir das als Zuschauer auch und rätseln natürlich die ganze Zeit, was schlummert da noch unter der Haube? Und der Film schafft es auch sehr, sehr gut in diesen Dialogen, dieses unter der Haube Schlummern auch anzudeuten, sodass es im Laufe des Filmes, der Film läuft in Echtzeit ab, es geht um einen Nachmittag, der in einem Abend endet in Paris und sie spazieren da 2 Stunden durch Paris und der Film geht 2 Stunden. Und im Laufe dieser Filmhandlung und dieser Begegnung perlen auch so langsam diese Schichten ab. Am Anfang ist noch alles irgendwie ein bisschen Smalltalk und ein bisschen casual und natürlich auf die Frage hin, wie geht's dir, geht's einem natürlich immer gut, weil man hat sich ja 10 Jahre nicht gesehen. Und dann bröckelt es aber immer mehr und immer mehr. Und diese Fragen, die man auch lange, also die beiden Figuren lange vermeiden, wie eben, was ist da ein halbes Jahr später passiert, die kommen dann so schleichend und auch eher so zwischen den Zeilen und dann doch irgendwie mal direkt. Und das wird halt alles ausgehandelt. Und wir merken, dass beide Figuren eigentlich eine Menge aus dieser Begegnung des ersten Filmes irgendwie mitgenommen haben, aber auf unterschiedliche Art und Weise ja vielleicht auch Wunden davon getragen haben und irgendwie diese Begegnung umgewandelt haben. Ich will da eigentlich gar nicht zu viel verraten, außer dass es halt, das ist nicht unbedingt Teil der Antwort, aber genauso gut und genauso interessant, dass es halt eben noch einen dritten Teil gibt, der ebenfalls 10 Jahre später ansetzt, 10 Jahre später erschienen ist und diese Figuren noch einmal 10 Jahre älter werden lässt und ähnlich Zwischenzeiten aufholt und da einfach, ja, ist einfach genauso wie der erste Film wunderschön ist und sehr toll ist, diesen Figuren wieder lauschen zu können und wieder mit diesen Figuren dabei sein zu können, aber eben das Tolle schafft, eine Fortsetzung auch als Fortführung und eben nicht als eine Wiederholung und auch eben nicht als eine Übersteigerung von irgendwelchen Dingen, sondern ja, es hätte diese Fortsetzung nicht gebraucht, aber sie ist sehr, sehr sinnvoll und sie beantwortet eigentlich auch diese Frage, warum diese Fortsetzung sein muss, mit sich selbst. Und das ist großartig.
Sehr schöne Antworten, da bin ich aber echt mal auf die Diskussion gespannt. Bitteschön.
Ja, ich wollte nur kurz sagen, genau, ich werde mich jetzt kurz halten unter dem Zeitdruck. erstmal genau, zu Christian auch natürlich eine sehr schöne Wahl, Before Sunset, wobei ich da jetzt nur kritisieren würde, dass da geht es ja viel um natürlich die persönliche Entwicklung von den Charakteren und das ist natürlich sehr spannend, aber von der Machart ist der Film eigentlich sehr ähnlich wie der erste. Es ist eigentlich nicht das, also das Genre ist das gleiche, es gibt dieselben 2 Figuren, also es befindet sich alles im Universum der 2 Figuren. Genau, also da geht es eigentlich nur um die Entwicklung der Charaktere. Und in deinem Fall ist es ja auch so, dass natürlich, wenn jetzt, dass es feministisch natürlich ein besserer Film ist, der zweite Teil, aber du hast jetzt bist jetzt gar nicht drauf eingegangen, ob Magic Mike sich verändert hat in den 2 Filmen.
Hab ich gesagt,
okay, dass er sich, aber ich hatte auch das Gefühl, dass da jetzt, dass die Auswirkungen jetzt nicht so, so stark waren in dem zweiten Teil. Also ich würde jetzt bei beiden Teilen davon sagen, dass wenn man ein Fan vom ersten Teil war, ist man halt ein Fan vom zweiten, aber es hat jetzt nicht dazu geführt, wie bei Terminator jetzt, dass durch den zweiten Teil einfach nochmal alles explodiert ist. Und ich würde gerne dazu sagen, dass die Charakterentwicklung und die feministischen Aspekte sind beides Dinge, die in Terminator 2 auch noch vorkommen. Zudem ist es eine Art Genrewechsel. Der erste war ein Horrorfilm, so gesehen. Der zweite ist schon so ein Action-Spektakel. Und ohne den, wenn es das Sequel nicht gegeben hätte, wäre der Film nicht halb so populär wie der Original. Also wenn es nur den ersten gäbe.
Nur kurz als Erwiderung, also ich habe schon gesagt, Magic Mike hat sich verändert, habe ich auch schon im Eingangspitch gesagt, aber ich kann auch noch zwei, drei Worte dazu sagen. Also er hat zwei Jahre, also der Film spielt zwei Jahre danach, er hat zwei Jahre als Schreiner gearbeitet und er muss auch wirklich von den anderen überzeugt werden, bei der ganzen Sache wieder mitzumachen und macht es nicht, weil er so viel Bock auf Strippen hat, sondern weil es ihm um die Crew geht und denen einen guten Abschluss von dem Ganzen zu schaffen, weil er halt selbst erlebt hat, wie scheiße sein Abschluss von dem Ganzen, der ganzen Zeit als Stripper war. Und was er halt sehr geschickt macht, ist, er macht dann auch so ein bisschen die Choreografien und er sorgt dafür, dass jeder der Männer, die dort strippen, ihr Liebstes mit in ihre Choreografien mit einbringen können und das, wie sie sich weiterentwickelt haben in den zwei Jahren. Also er, seine Figur ist dann sozusagen auch als Stripper, Schreiner und andere Figuren können, also werden viel mehr mit sich selbst im Reinen, dadurch, dass sie ihre Kunstfigur und sich selbst mehr miteinander in Einklang bringen. Ich habe eine, ja, vielleicht bin ich ein bisschen pingelig, aber du hast ja in der ersten Frage gesagt, dass Before Sunrise der beste Urlaubsfilm aller Zeiten ist. Und jetzt sagst du, dieser Film ist besser als Before Sunrise?
Nein, ich sage, es ist die beste Fortsetzung.
Ja, aber die Frage war, welcher zweite Teil ist besser als der erste Teil?
Dann sage ich das auch, ja.
Und das finde ich eben dann schwierig.
Aber wir haben ja auch festgestellt, dass er in der ersten Runde ja eben nicht der beste Film, also der beste Urlaubsfilm ist, sonst hättest du gewonnen.
Aber also dein bester Urlaubsfilm war er. Also, ja. Und zu Terminator. Ich habe das Gefühl, du wolltest das in deinem Pitch auch schon so ein bisschen mit anklingen lassen. Also dieses ein Film wie Terminator 1 mit so einem kleinen Budget zu machen, das ist einfach so eine großartige Leistung, was dabei rumgekommen ist. Und dann einen bombastischeren Terminator 2 zu machen mit einem viel größeren Budget, ist von der Leistung, die dahinter steckt, für mich nicht annähernd so eine große Leistung, wie die Terminator 1 zu machen. Und deshalb ist für mich Terminator 1 einfach der bessere Film. Weil die Geschichte zu diesem Film, zur Entstehung dieses Films einfach eine ganz andere ist, weil er noch viel mehr der grundlegende Film in diesem Genre war.
Aber man muss dazu sagen, dass alle Terminator-Filme, die danach entstanden sind, hatten ein noch höheres Budget. Und die waren alle relativ fragwürdig. Also es hat nicht unbedingt was mit dem Budget zu tun. Und Terminator 2 ist eigentlich erzählt die Geschichte, die James Cameron original im ersten eigentlich zeigen wollte. Er hatte halt nur nicht das Budget, das zu machen. Deswegen musste er sozusagen Kompromisse eingehen. Aber Terminator 2 ist eigentlich die Vision, die er immer schon gehabt hat, die er dann damit erfüllen konnte.
Mich stört an Terminator 2, und also du stellst es jetzt als eine große Leistung dar, dass die ZuschauerInnen überzeugt werden konnten, dass der Terminator sich von böse zu gut gewandelt hat. Mich stört daran, dass das passiert ist, weil Arnold Schwarzenegger sein Image aufbessern wollte und dass das zumindest einer der Gründe war, warum es zu dieser Entwicklung des Charakters kam. Und ich glaube, worüber wir eigentlich diskutieren, wenn wir über Terminator 1 und 2 diskutieren, ist, welcher ist besser gealtert. Und ich würde wahrscheinlich mitgehen, dass Terminator 2 besser gealtert ist, weil die Effekte mehr zu unseren Sehgewohnheiten heute passen. Aber Terminator 1 in seiner Zeit war, glaube ich, einfach ein Meisterwerk.
Da würde ich auch noch kurz dazu sagen, bei Terminator 2 geht er hauptsächlich von, also die haben nur 214 CGI-Shots im Vergleich zu Tausende, die in normalen Filmen sind. Also die sind immer noch sehr gut gealtert. Terminator 1 hat hingegen einen Shot vor allem, wo der Terminator sich selbst repariert, der einfach nach wie vor relativ schlecht ist technisch. Also der ist sehr lachhaft, ist auch oft auf Listen von den schlechtesten Special Effects. Und nochmal ganz kurz, Arnold Schwarzenegger war ursprünglich dagegen, dass er einen guten Part spielt. James Cameron musste ihn erst würde davon ich auch überzeugen.
Ich möchte mich auch nochmal so ein bisschen einschalten und teile auch nochmal in beide Richtungen aus. Zu Terminator 2 würde ich noch als Argument hinzuführen, dass, vielleicht geht es in die Richtung schlecht gealtert oder so, der Film funktioniert in der Gegenwart schlechter als in der Vergangenheit, weil einfach zu viel von diesem Twist in dem Film mittlerweile so bekannt ist, dass dieser Wow-Effekt einfach nicht mehr gesetzt ist. Jeder weiß, dass der Terminator gut ist, weil das eigentlich, also diese Inkarnation des Terminators ist eigentlich die, von der jeder weiß, ohne den Film gesehen zu haben, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Hinzu kommt, dass ich auch noch als Argument bringen würde, dass die weiteren Fortsetzungen, das ist auch schon angedeutet, die entwerten eigentlich die Botschaft des zweiten Films, denn die Botschaft des zweiten Films ist ja gerade, dass die Zukunft nicht in Stein gemeißelt ist, sondern wir sozusagen die Zukunft formen. Das Problem ist nur, dass es dann immer wieder zum Judgment Day kommt, besonders im dritten Teil, und damit ja gesagt wird, na, ist egal, was du machst, weil wir haben den Judgment Day einmal verhindert, er wird trotzdem wiederkommen. Das entwertet in meinen Augen auch ein bisschen den zweiten Teil. Noch als Ergänzung, warum ich sagen kann, dass der Film besser ist, also warum mein Pick besser ist als der erste Teil, und das geht eigentlich auch in die Richtung, als Konter in deine Richtung, Becky, weil beide Filme zusammengehören. Man kann die Filme nicht voneinander lösen. Deswegen ist der zweite eben noch besser mit dem Wissen des ersten Teils. Und bei deiner Antwort hatte ich ein bisschen das Problem, dass du sehr gut gepitcht hast, warum Magic Mike Teil 2, ich kenne sie beide halt nicht, warum der zweite Teil gut ist. Ich habe aber nicht verstanden, warum das irgendwie jetzt, also was das mit dem ersten Film zu tun hat. Es klang für mich eher so, als ob es zufällig eine Fortsetzung wäre, als ob man vielleicht auch eher eine Geschichte erzählen wollte, die man dann in so ein Franchise in Anführungszeichen gedrückt hat, weil es gab da ja schon einen Film davor und wir wissen, dass eine Fortsetzung halt irgendwie automatisch Tickets verkauft, und da ist mir in der Argumentation einfach nicht klar geworden, wie da, also weil du auch gesagt hast, er macht irgendwie alles komplett anders. Ich habe in dem Pitch auch eher gehört, dass der erste Film irgendwie scheiße ist und naja, dann ist die Messlatte relativ gering, dass der zweite Teil irgendwie besser wird. Und du hast halt gesagt, es ist ein komplett anderer Film, und kann man halt auch die Frage stellen, warum ist es dann eine Fortsetzung? Also was, wo ist da die Verbindung? Warum ist das als Fortsetzung und auch nur als Fortsetzung denkbar? Und das hatte ich in der Argumentation nicht so ganz rausgehört.
Der zweite Teil ist auch schon deshalb, also eine Sache, warum er so gut werden konnte, ist, dass wir ganz viel über die Charaktere aus dem ersten Teil schon wissen. Und diese Weiterentwicklung der Charaktere, die so toll ist im zweiten Teil, erst dadurch wahrnehmen können, wie es im ersten Teil so gelaufen ist. Also das würde ich schon sagen. Ich habe zum Beispiel zuerst den zweiten Teil ohne den ersten geguckt, und als ich den ersten geguckt habe, habe ich den zweiten noch mal viel besser verstanden. Obwohl er schlecht war, der erste.
Wir sind wirklich, 2:15 sind wir, ja. Es ist so, ich könnte eurer Diskussion natürlich tagelang zuhören, aber wir müssen mal langsam ein bisschen Tempo reinkriegen. Wieder sehr, sehr, sehr schwierig. Mann, ich weiß langsam, warum du sagst, das ist schwer. Jetzt fällt es mir auch auf. Vielleicht, weil ihr alle so wahnsinnig gut, aber auch lang debattiert, dass es echt schwer ist. Und es tut mir leid, Christian, aber ich glaube... Du hast heute so ein paar Runden verschenkt, Mensch. Das ist ein bisschen schade. Ich fand die letzte Runde schon so ein bisschen verschenkt und die auch. Weil genau das, was dir vorgeworfen wurde, du hast, wenn die Frage gewesen wäre, welche beiden Filme passen perfekt zusammen? Welche beiden Filme stellen eine perfekte Fusion aus zwei Geschichten, die zusammen erst spannend werden da? Dann wäre das. So wie du es heute dargestellt hast. Aber ich muss zurück auf die Frage gehen, und die Frage ist, welcher zweite Teil ist besser als das erste? Ich fand deinen letzten Ansatz hammer, also wirklich gut, wie du dargestellt hast, der zweite wird durch den ersten besser, aber leider hat das nicht gereicht, okay?
Nee, aber okay.
Aber jetzt, wo du raus bist, wen von den anderen, ich find's echt schwer, also war wirklich schwierig. Kevin hatte den Terminator, er konnte das alles darstellen, wie so sozusagen einmal eine komplette Charakterdrehung da ist, wie die Charaktere tiefer werden, wie die Mythologie größer wird, wie die Effekte besser werden, was mittlerweile auch, okay, das geschenkt.
Ich finde, du darfst ihn nicht mit bewerten lassen, weil wenn ich den Punkt nicht kriege, sind wir noch im Endduell ums Weiterkommen.
Das stimmt. Sehr gut. Na toll.
Ach so.
Das ist auch nicht leichter. Aber egal.
Ach so.
Ja, okay. Hast du damit aufgegeben gerade?
Nein.
Nein, gut. Alles klar. Magic Mike
X. Nicht.
Hingegen konntest du sozusagen darstellen, wie aus einem, du hast es so dargestellt, aus einem relativ plumpen Strip-Film, der sozusagen gar keine Handlung hat, ein Paradebeispiel wird, wie man eine Umbesetzung macht, wie man Charaktere neu schreibt, wie man plumpen Charakteren auch Tiefe gibt. Also eigentlich sehr ähnliche Ansätze wie bei Kevin, obwohl ihr so unterschiedliche Filme und so unterschiedliche Genres hatte. Und ich muss dazwischen jetzt werten, und das ist verdammt, verdammt schwer. Ich glaube, die Becky hat es am Ende gemerkt, dass es schwierig werden könnte und hat noch mal ganz gut ausgeholt und hat das ausgespielt, was sie ausspielen konnte, und das war, dass sie sozusagen nicht Terminator 2 weiter runter machen kann, sie kann Terminator 1 aber hochheben, und das war ziemlich geschickt, weil sie erstens einer ihrer Vorteile war, und das hast du vorhin selber bei deinem, glaube ich, bei Kevin kritisiert, keiner kennt Magic Mike, somit konnte auch keiner widerlegen, dass der erste Teil sehr schlecht ist.
Ihr solltet ihn gucken.
Ja, und das konntest du natürlich am Anfang schön ausformulieren. Der erste Teil ist so schlecht, dass er eigentlich keine Handlung hat. Man sollte ihn sofort vergessen. Und der zweite ist so gut. Und am Ende konntest du dadurch, dass du diese Herleitung hattest, halt Kevin so aushebeln, dass du gesagt hast, Terminator 1, Mensch, mit dem kleinen Budget, mit den ganzen Entstehungsgeschichte. Du hast Terminator 2 nicht sinken können, aber du konntest Terminator 1 anheben. Und für dieses argumentative Manöver, das du geschickt ausgenutzt hast, kriegt der Punkt für mich an Becky. Channing Tatum gegen Arnold Schwarzenegger.
Das muss ich aber dazu sagen, das hätte ich auch so begründet. Also ja, gerade dieses, ich habe auch kurz überlegt, deswegen gut, dass du das nochmal in Argumentation bei Becky auch so rausgehört hast, weil, also auch bei der, also du hattest wirklich so ein bisschen das Problem, in Anführungszeichen, dass Terminator 1 auch schon so gut ist. So, das hat dir, glaube ich, die Argumentation auch ein bisschen erschwert.
Christian weiß, wovon er redet, denn er hatte den besten Urlaubsfilm als ersten Teil.
Ja, anscheinend nicht. Also ich weiß ja auch nicht mehr, was ich hier glauben soll.
Aber so ist es, Christian. Aber du wirst mir vielleicht noch gleich mit ganz noch weiter zur Seite stehen dürfen mit deiner Meinung, denn wir kommen jetzt zur
Blitzfragerunde.
Was, Benny, du gibst jetzt schon auf? Habe ich das richtig rausgehört?
Ich habe nur gesagt, ich wollte doch eigentlich nicht wieder in die Blitzfragen kommen.
Wir kommen zur Blitzfragerunde, und für alle Kandidaten, die nicht, alle Kandidaten und alle Zuhörer, die nicht wissen, was das heißt, die beiden übrigen Kandidaten, Kevin und Becky, werden jetzt nicht nur Fragen vorgesetzt bekommen, die sie nicht kennen, sie werden dabei auch noch, was besonders in dieser Episode schwer werden könnte, in einer sehr schnellen Zeit reden müssen. Denn ich werde gleich eine Frage stellen, dann werdet ihr mir eure Antwort nennen. Derjenige, der seine Antwort zuerst genannt hat, wird auch als erstes argumentieren. Dann hat jeder Zeit, sich eine Argumentation zu überlegen. In der ersten Runde hat jeder 20 Sekunden Zeit und in der ersten Runde jeder 10 Sekunden Zeit. Sollte das Ganze immer noch etwas kompliziert klingen, ist das gar kein Problem, denn wir werden einfach loslegen und dann wird auch alles klar. Und die erste Frage, die da lautet: Welcher ist der beste Film mit dem Wort Moon im Titel?
Moon.
Becky hat Moon.
Moonrise Kingdom.
Moonrise Kingdom. Notiert. Becky, du hast 20 Sekunden, wenn du anfangen möchtest. Kannst du dich auch Zeit lassen? Zeit, also jetzt, der Podcast ist schon so lange, jetzt haben wir eigentlich auch Zeit.
Was ich nur sagen wollte, ja, in der Runde davor hat niemand Star Wars Empire Strikes Back genommen.
Ja,
das nur mal so in den Raum gestellt.
Das hat mich auch gewundert.
Das hat auch niemand der Pate genommen.
Ja, weil das schwierig ist. Da finde ich das finde ich schwieriger. Also ich finde den ersten, das wäre ähnlich, glaube ich, wie jetzt bei Terminator 1 gewesen. Also ich glaube, der erste ist halt auch verdammt gut.
Naja.
Möchtest du anfangen? Becky, leg los.
Moon ist für mich die Antithese zum Weltraumfilm, der irgendwie bombastisch und groß auffährt mit irgendwelchen großen Kampfszenen. Moon ist reduziert auf das Wesentliche, nämlich die Einsamkeit und Isolation im Weltraum. Und Sam Rockwell spielt genau die Emotionen, die damit einhergehen, ganz hervorragend in seiner Rolle.
Und Kevin hat 20 Sekunden.
Moonrise Kingdom ist in typischer Wes Anderson-Manier ein wunderschönes Coming-of-Age, sowohl von der Cinematografie als auch vom Schauspiel, als auch von der Botschaft, die geliefert wird, also dass man so sein kann, wie man ist und dass nichts Schlechtes dran ist.
War's das? Mhm. Aha, du hättest noch 7 Sekunden Zeit gehabt. Und oh, Becky, okay, du bist mit 10 Sekunden dran.
Mhm. Moon hat einen der tollsten Roboter, die es so gibt in Weltraumfilmen, nämlich Gertie, der von Kevin Spacey gesprochen wird und der Emotionen als Roboter wunderbar rüberbringt.
Und Kevin hat nochmal 10
Sekunden. Ja, als Kritik zu Moon, ich glaube, von den beiden, Moonrise Kingdom ist eigentlich, wenn man die meisten Leute fragen würde, ist klar, welcher der bessere ist. Moonrise Kingdom ist populärer, hat auch eine höhere Reichweite erzielt und ist auch generell als besserer Film gesehen. Ja.
Huhuhu, schwierig. Für mich ging die erste Runde eigentlich an Becky, aber in der zweiten Runde hat Kevin ganz schön nachgeholt. Was würdest du sagen, Christian?
Eher andersrum.
Was?
Also die erste Runde, also vielleicht habe ich mich auch nur an einem Argument ein bisschen aufgegangen, aber die Antithese zum Science-Fiction-Film ist es, also sehe ich nicht unbedingt.
Ja gut, aber es wurde also auch nicht von Kevin widerlegt.
Ja, das stimmt, aber Becky war in der zweiten Runde dann stärker, also mit Besetzung und dann so einem guten Trope irgendwie das herauszuarbeiten, und bei Kevin war es dann irgendwie Popularität, was, finde ich, ein schwaches Argument für die Stärke eines Filmes ist, weil wir wissen alle, wie populär Transformers ist. Und das sind jetzt nicht unbedingt die besten.
Ja, gut, aber nichtsdestotrotz sind das auch Argumente, die man benutzen kann. Also, das würde ich jetzt mal gar nicht so werten. Aber, ja, okay. Für mich war die erste Runde bei Becky stärker, weil ich die Leistung sozusagen, einen Science-Fiction-Film zu machen, der eigentlich genau das Gegenteil eines Science-Fiction-Films ist, wenn man an einen klassischen Genre denkt.
Ja, aber das ist es ja gerade. Science-Fiction ist ja gerade ruhig und nachdenklich oder kann ruhig und nachdenklich sein.
Habe ich von Kevin nicht gehört. Wir sind bei den Argumenten.
Ja, und nicht. Okay. Aber das,
wir sind bei den Argumenten. Und das fand ich einen Tick stärker als ein Coming-of-Age. Erste Runde. So. Zweite Runde fand ich dann wiederum, musste Rebecca auf noch einen Charakter eingehen und er hatte die Verkaufszahlen. Aber jetzt, wenn du den Charakter so darstellst, geht der erste Punkt für mich da an Becky.
Ich habe Weltraum-Science-Fiction-Film gesagt, übrigens bei der Antithese, alles nicht zum klar. Science-Fiction-Film.
Das möchten wir beide entschuldigen. Welcher ist der beste, bessere Darsteller, Nicolas Cage oder John Travolta?
John Travolta.
Becky hat John Travolta, das okay, heißt, ich hab Nicolas Cage. Kevin hat bestimmt die Wahl, die er wollte, und zwar Nicolas Cage. Und ich notiere mir das kurz. Ich schreibe schon Cage mit K. Weil die Sendung so lange ist. Und Rebecca darf anfangen, wenn sie anfangen möchte, und hat 20 Sekunden Zeit.
Ich glaube, ich muss bald mal wieder Moon gucken.
Kann ich auch empfehlen. Hast du den schon mal im Podcast gehabt?
In der Second Unit? Den haben wir, glaube ich, auch auf irgendwelchen Listen stehen. Den wollen wir, glaube ich, seit 5 Jahren schon mal irgendwie besprechen, aber irgendwie ist es noch nie dazu gekommen.
Hättest du noch Filme mit Moon im Titel gehabt?
Moonlight?
Der
wäre mir zuerst eingefallen.
Oh, stimmt.
Und ich hätte natürlich Man on the Moon genommen. Als großer. Ja, stimmt. Jim Carrey.
Ich habe nicht Moonlight genommen. Das ist ja tragisch eigentlich.
Ja. Rebecca, glaube ich, erkennt gerade ihren eigenen Punkt wieder ab. Und so. Haben wir es bald. Mhm. Ich glaube, Becky darf anfangen, ne? Hat schneller geschossen. Ja. Mhm. Los geht's.
John Travolta spielt großartige Rollen, wie in Pulp Fiction oder in Saturday Night Fever. Er kann tanzen, er kann mit seinem Gesicht Dinge tun, die Nicolas Cage nicht tun kann, weil Nicolas Cage einfach immer in der gleichen Rolle zu sehen ist, in allen seinen Filmen.
Mhm. Und Kevin? Okay.
Nicolas Cage hat einen Oscar gewonnen tatsächlich für Adaptation, wo er eine Doppelrolle als Zwillingsbruder spielt. Er hat eine unglaubliche Reichweite. Er kann sowohl auch wie in Leaving Las Vegas sentimentale Rollen spielen, und es gibt nichts, was er nicht mit seinem Gesicht machen kann. Er hat natürlich eine sehr große Reichweite damit.
Kevin hat vorhin selbst gesagt, Nicolas Cage ist vor allem dafür bekannt, dass er ein paar gute, aber auch sehr viele schlechte Filme gemacht hat. Zum Beispiel die Tempelritter will ich dabei nennen, die wirklich grauenhaft sind. Und das muss auch mit seinem schauspielerischen Talent zu tun haben.
Okay, John Travolta hat Battlestar Earth gemacht, der schlechteste Film aller Zeiten, was so von seiner Scientology-Mythologie abwandelt. Und er hat ein Comeback bekommen, aber ein zweites wird er nicht mehr kriegen.
Jetzt geht's schon ein bisschen heißer her. Jetzt kommen wir mal langsam in diese Stimmung.
Kann ich eigentlich den Fact-Checker spielen? Weil den Oscar hat er, glaube ich, für Raising Arizona oder sowas bekommen, nicht für Adaptation.
Aber er hat einen Oscar auf jeden
Fall. Er hat auf jeden Fall einen Oscar.
So gesehen, lass es mal so stehen.
Tatsächlich Adaptation. Ich habe nicht mal eine
Bist
Wette.
Bist du sicher?
Ich hatte mal eine Wette mit einem Freund. Deswegen.
Ja. War dieser Freund Christian Stein?
Nee, ich würde auch eiskalt dagegen wetten. Also deswegen.
Ich musste die ganze Zeit lachen, weil ihr beide davon gesprochen habt, dass beide Darsteller mit ihrem Gesicht viel darstellen kann. Und da denke ich natürlich an Face.
Oh. Oh.
Aber das nur nebenbei. Huhuhu. Christian, ich frag dich mal. Erstmal.
Ich bin auch verwirrt und sehr froh, dass du das regeln musst, Henning.
Alles klar, dann nehme ich das Zepter wieder in die Hand.
Also. Ganz kurz, ganz kurz. Eine Sache, die ich tatsächlich stark fand, das war der, also nur ein Aspekt, war der Konter von Kevin, dass John Travolta kein zweites Comeback bekommt. Das war irgendwie, das war ein richtig guter Punch am Ende. Becky hat aber die Eröffnung in meinen Augen dann wieder besser gemacht mit irgendwie, also das Können zu betonen, er kann tanzen, er kann irgendwie spielen. Und bei Kevin war es halt dann irgendwie so das Oscar-Argument, finde ich halt auch so.
Ja, ich weiß, du möchtest Preise und Budgets nicht so gerne mit reinnehmen, aber bei mir hat das ganz gut gezogen mit dem Oscar. Und Kevin konnte das weiter unterlegen durch Leaving Las Vegas, durch das Nicolas Cage. Also es sind beides Darsteller, die beide sowohl totale Flops hatten, als auch gute Darstellung oder hervorragende Darstellung. Das habt ihr auch beide dargestellt. So, ich muss sagen, ich fand die Rückrunde von Kevin einen Tick stärker, ähnlich wie du das dargestellt hast mit diesem Haken, den er da sozusagen noch nachgesetzt hat. Und deshalb geht der Punkt einfach für mich an Kevin. Und damit ist wieder Ausgleich. 3 Punkte für Kevin, 3 Punkte für Becky. Und wir kommen zur nächsten Frage.
Okay.
Was denn?
Ich wollte ja gerade sagen, es geht ja nicht um die Antwort selbst, aber yeah. Wer das Alphabet aufsagen kann in einem Film komplett und es ist unterhaltsam, ist in meinen Augen ein sehr, sehr guter Schauspieler.
Wer hat das gemacht?
Nicolas Cage. Kiss, ja. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber die Szene ist großartig.
Ich dachte gerade kurz, einer der Kandidaten hat es gemacht. Ich habe es nicht mitbekommen. Stand voll auf dem Schlauch. Alles klar, danke. Ich als Fachjuror habe diesen Verweis nicht verstanden. Egal, wir kommen zur nächsten Frage und die Frage lautet, welche ist die beste Filmrolle von Arnold Schwarzenegger?
Terminator.
Die Rebecca hat Terminator.
Okay, ich sag Predator.
Oh. Dann darf Rebecca anfangen mit 20 Sekunden, wenn sie loslegen möchte. Also ich hätte auf jeden Fall Kindergartenkopf genommen. Und du, Christian?
Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt mal gesehen habe. Also als Erwachsener. Ich werde dann irgendwie als Kind und ich weiß, es gibt die tolle Szene, put that cookie down. Aber
it's not a tumor. Oder Collateral Damage wäre auch immer noch gut.
Ich mag ja auch die Szene, ich glaube, aus irgendwie diesem, wo er da irgendwie in Russland spielt oder so, wo er dann so ein Briefcase, also so ein Typ mit einem Briefcase vom Motorrad holt und sagt, I did nothing, the pavement was his enemy. Arnie ist super.
Ich merke, du hattest viel gehabt. Rebecca, wie sieht's denn eigentlich bei dir aus? Loslegen?
Ja.
Gut.
Arnold Schwarzenegger ist bis heute bis ins Mark verbunden mit der Rolle des Terminator im Kopf von jedem und jeder von uns. Da kann mir niemand was anderes erzählen. Er schafft es, im Reboot dabei zu sein und nicht nur schmückendes Beiwerk zu sein, sondern wirklich nochmal eine wichtige Rolle dort zu spielen. Und das muss man erstmal hinkriegen.
Sehr schön. Und auf 19 Sekunden, du bist ja timingtechnisch stark. Kevin.
Predator gibt vor allem ein Plädoyer an die Menschheit, dass ein einziger Mann es schafft, ein Wesen wie den Predator, so ein starkes Wesen, zu besiegen. Und zwar nicht mit Technologie, die besser ist, sondern mit den Mitteln des die Urmitteln des Menschen, mit Steinen, mit Stöcken, mit Erde, das, was den Menschen sozusagen ausmacht. Und das bringt er auf eine sehr, sehr schöne Art. Also er ist der Einzige, der sowohl körperlich als auch,
ja. Rebecca, 10 Sekunden Zeit.
Der Terminator schafft es, die Menschen im Wechsel von Teil 1 zu Teil 2 davon zu überzeugen, dass er nicht mehr böse, sondern jetzt plötzlich eine gute Vaterfigur ist und die Zuschauer davon zu überzeugen, ist großartig.
Okay. Ich würde sagen, einen Roboter zu spielen ist jetzt nicht die große schauspielerische Kunst und leider ist seine Figur in den Sequels zu einer Art Witzfigur geworden, was das ein bisschen abwertet, dass das nicht am Schauspiel liegt, sondern an dem Regisseur.
Wow. Das hat's noch mal schwieriger gemacht. Christian, was würdest du sagen?
Ich würde den Punkt an Becky geben, weil das Eröffnungsplädoyer, die Verbundenheit von Rolle und Schauspieler war ein starkes Argument. Der Konter war super, weil das ein Eigentor schon fast in Kevins Richtung war. Das hätte er nicht irgendwie schlagen können. Bei Kevin ist es für mich was ein schwächeres Eröffnungsplädoyer, weil das klang eher nach einer wie sagt man, Betonung des Filmes. Also der Film war gut, aber da habe ich jetzt nicht so ganz gehört, warum Schwarzenegger in dieser Rolle das Gute irgendwie ist oder wo da der Reiz ist.
Ja, das sehe ich ähnlich. Also bei Kevin hat mir in der ersten Runde der Bezug zu Arnold Schwarzenegger gefehlt. Also ich hätte jetzt, glaube ich, eher gesagt, der Charakter, also das wäre dann eher eine Drehbuchleistung, dass der Charakter gut geschrieben wird. Die zweiten fand ich ausgeglichen. Ich meine, Becky, das ist natürlich musste sie es mal bringen, irgendein schönes Argument von Kevin aus der letzten Runde zu nehmen. Das fand ich, war jetzt so, geht so. Und Kevins Konter war auch jetzt, ja, war okay. Deshalb hängt sich's bei mir auch an der ersten Runde fest und der Punkt geht an Becky. Na, mit den Blitzrunden läuft's doch diesmal ein bisschen besser.
Bis kurz vor Schluss sah es letztes Mal auch gut aus.
Now you jinxed it.
Ja. So. Jetzt
jetzt, guck mal, Christian, ich habe hier noch 12 Fragen. Du
darfst da. Wieso muss ich da jetzt gucken?
Welche zuerst?
Ich glaube, ich nehme die, ne?
Ja. Ja.
Da hast du auch den Falschen gefragt, würde ich sagen. Oder den Richtigen?
Welcher ist der beste Film mit dem Wort Before?
Before Sunrise.
Before Sunrise.
Ich sag Before Midnight. Hm.
Ich sag Nightmare Before Christmas.
Nee. Midnight Before Sunrise?
Ja, auch, ja.
Was, du hattest Before Sunset? Nee, Before Midnight.
Before Midnight.
Before Midnight. Ja. Es gab auch mal eine Band, glaube ich, die ist Before, ne? So B4 geschrieben. Aber
so eine Popband, oder?
Ja, ja, so ein bisschen wie die 18s, glaube ich.
B3.
Nee, B3 waren das und die haben natürlich die Bee Gees gecovert und deshalb waren die wirklich wie die 18s. Das nur nebenbei. Wenn es irgendwann die Musical Smash Brothers gibt, werden wir darauf weiter eingehen. So, wer fängt denn überhaupt an?
Ich.
Und wann?
Wenn sie fertig ist, würde ich sagen. Oder?
Ja, ich gucke mal auf die Zeit. Wir
sind ja, ist doch easy, da müssen die Leute mal irgendwie ein bisschen Überstunden beim Podcast dann machen, ist doch egal.
Before Sunrise ist ein großartiger Film, wenn es darum geht, die Beziehung von zwei Menschen, die nur in einem bestimmten Moment stattfindet, darzustellen. Julie Delpy und Ethan Hawke, damals noch ziemlich jung, zeigen eine großartige schauspielerische Leistung in diesem Film. Und er überzeugt mich einfach immer wieder davon, dass die beiden ein Mensch sind.
Before Midnight, der dritte Teil, der reißt uns so ein bisschen aus dieser Liebesrealität von der Naivität vom ersten Teil raus und zeigt auch diesen Streit und die Disharmonie, also alles, was wirklich dazugehört, um eine echte Romanze zu zeigen, die nicht so aufgebaut ist wie ein Kinderbuch wie im ersten Teil. Und weil man die Charaktere schon so lang kennt, hat man viel größere Verbundenheit zu denen und man fiebert viel mehr mit. Also
Becky hat nochmal 10 Sekunden.
Ich finde die Konflikte zwischen den beiden Hauptcharakteren im zweiten Teil viel spannender als im dritten Teil. Und ich finde, im ersten Teil sind die Konflikte auch da, aber sie sind eben so subtil nur da und das.
Tja.
Ich finde, der dritte Teil, es geht einfach alles viel besser auf, dass es sozusagen, wie es immer möglich ist, eine Entwicklung geben muss. Und der erste Teil ist halt der erste Punkt, aber der dritte ist sozusagen die Auflösung, die das Ganze erst relevant machen.
Es ist sehr, sehr, sehr schwer. Ich glaube, Christian, du kennst dich auch eh besser aus.
Mach du mal zuerst.
Ich glaube, bei den ersten Runden war ich relativ ausgeglichen. Jeder hatte so seine Besonderheit, weil es der erste und weil es der dritte Teil ist. Ich fand aber, dass Rebecca in der zweiten Runde besser ausgeteilt hat, indem sie zeigen konnte, dass die Konflikte, die das wichtigste Element des dritten Teils sind, in Teil 2 schon besser dargestellt wurden. Das ist meine Meinung. Christian, hast du?
Du hast mich jetzt ein bisschen verwirrt. Beide am Anfang stark, also die Eröffnung. Ich hatte das Gefühl, dass Kevin ein Tick stärker war, weil das geschafft hat, während er seinen Pick lobt, indirekt den anderen Pick auch noch zu kontern. Also beides quasi zusammenzuführen. Ein Argument für meinen Film, was gleichzeitig ein Argument gegen das andere, nämlich dieses Figuren und wir sind da schon zum dritten Mal dabei und wir führen da was fort. Irgendwie sowas war das, glaube ich.
Du meinst diese Disharmonie, die sozusagen die Harmonie des ersten Teils?
Ja, genau. Und die Naivität des ersten Teils hat er schon so ein bisschen runtergemacht. Das fehlte dann, also im Konter kam es noch mal schwächer irgendwie zurück. So nach dem Motto, hier gibt's jetzt irgendwie diese Auflösung. Und ich hatte das Gefühl, dass, also wie gesagt, bei der Eröffnung beide stark, Kevin einen Tick stärker. Beim Konter hatte ich das Gefühl, dass Becky sich ein kleines Eigentor geschossen hat, weil du hast den zweiten Teil gelobt und ich habe mich echt zuerst gefragt, hast du die gerade verwechselt? Also versuchst du, und dann war so das Problem, ach so, nee, du hast, also die Brücke zurück zum ersten Teil hast du nicht geschafft, so zu schlagen, dass der noch mal besser ist als der zweite Teil. Also du hast den dritten mit dem zweiten kritisiert und damit dem ersten geschadet, sozusagen.
Ah, okay.
Das war so.
Ah, gut, das kann man so und so. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Also es wäre.
Das macht es nicht besser.
Wenn du meiner Meinung gewesen wärst, wäre es leichter gewesen. ich fand das eben nicht. Also ich fand halt, dass dadurch, sie hat sozusagen dargestellt, der Film wurde zweimal fortgesetzt und beim ersten Mal war die Fortsetzung schon so stark.
Ja klar, das kann man so auch sehen.
Komm, wir machen das so, wir geben ach so, Becky hat ja schon den Punkt.
Das darf dich jetzt aber nicht beeinflussen.
Das darf mich nicht beeinflussen, ach ja.
Nur die Argumente.
Ja. Komm, ich schwenke zu Christian und wir entscheiden das alles in einer Runde. Nein,
jetzt. Nur die Argumente. Nee,
und die letzte Runde, die Frage lautet, welche ist die beste Filmrolle? Also es geht um den Rollennamen. Und der Name lautet Tony. Welcher ist der beste Film Tony?
Tony Stark.
Tony Montana.
Tony Stark.
Aber komisch, dass dann niemand Tony Erdmann gespielt hat.
Ja, vielleicht wurde ich Tony gesagt. Ich habe es Englisch ausgesprochen.
So. Das könnte natürlich. Tony ist eigentlich keine Rolle in dem Film. Deshalb habe ich ihn nicht genommen.
Das, darüber lasse ich streiten, aber den hast du nicht genommen. Richtig. Du hast Tony Stark genommen und du darfst damit anfangen, wenn du anfangen möchtest. Mhm.
Fallen dir noch andere Tonys ein?
Gab es mal ein Sopranos-Film-Spin-Off mit Tony Soprano? Nein. Hm. Hat Antonio Banderas sich mal selber gespielt? Nein. Hm. Ich dachte, es gibt mehr. Aber ich bin froh, dass Ding welche eingefallen ist. Ich hatte Tony Erdmann und Tony Stark.
Ich hätte gar keinen und das sind aber gute Hinweise.
Und Tony Danza hat bestimmt auch mal. Ah, nee, ist ja nur wieder ein Darsteller.
Ja, da sind nicht an Schauspieler denken.
Aber er hieß bei Wer ist hier dabei? Ist doch auch Tony.
Mhm. Aber es ist kein Film.
Aber vielleicht gab es da einen Film-Crossover mit den Sopranos. Mit
so ein Holiday-Special oder so.
Tonys für ein Halleluja oder so. Oh Gott. Ich bin wahnsinnig. So, wer fängt denn überhaupt an?
Ich. Schon wieder. Wann? Tony Stark ist ein unfassbar vielschichtiger Charakter, der eine Führungsposition bei den Avengers einnehmen muss und an dem wir sehen, was das mit einem Menschen machen kann, führen zu müssen, wie er sich zwischen Freunden entscheiden muss und Freundinnen im Laufe des gemeinsamen Kampfes, was für Entscheidungen man dort einfach treffen muss. Und das zeigt ihn.
Okay. Tony Montana ist von Al Pacino eine sehr ikonische Rolle, die auch eine sehr starke emotionale Entwicklung zeigt, eine untypische, wie jemand von Null auf sich hocharbeitet in, als Tyrann und sozusagen diese Schattenseiten dabei entdeckt. Zusätzlich hat er einen Catchphrase, den Tony Montana nicht hat, der sehr ikonisch ist und es ist einfach eins der beliebtesten Filme aller Zeiten.
Du meintest klar gerade eine Catchphrase, die Tony Montana nicht hat, du meinst wahrscheinlich Tony
Stark. Ah, Tony Stark nicht,
ne? Hat, genau. Zur Korrektur. Und Rebecca hat nochmal 10 Sekunden.
Das letzte Wort meiner ersten Runde wäre gebrochen gewesen. Er hat auch dunkle Seiten. Also er ist nicht einfach nur ein Superheld, sondern er kann auch, ist auch ein Antiheld. Er geht viele Beziehungen mit unterschiedlichen Menschen ein und
dafür, dass Tony Stark in so vielen Filmen ist, hat er eigentlich eine sehr minimale Entwicklung. Er ist eigentlich nur ein cocky Genius und spielt immer dieselbe Rolle, die so minimal sich verändert. Im Gegensatz zu Tony Montana, der in der kurzen Zeit eine viel größere Charakterentwicklung hat.
Für mich ist eigentlich klar.
Dann erzähl mal.
Ja, also das Ding war, in den ersten beiden Runden haben beide sozusagen dargestellt, wie tief und vielschichtig ihr Charakter ist. Rebecca hat das gemacht sozusagen über die lange Entwicklung, die Tony Stark in diesem MCU einnehmen kann, dass er von einem Helden zu einem, ne, und so weiter und so fort. Kevin hatte das Ähnliche, konnte die Schattenseiten von Al Pacino darstellen. Wir waren bei beiden auf jeden Fall nach der ersten Runde auf einer charaktertiefen Ebene. In der zweiten Runde hat Rebecca eigentlich dann noch versucht, das, was Kevin bei Tony Montana an Düsternis etabliert hat, auch Tony Stark noch so ein bisschen beizulegen. Echt? Und so kam es mir zumindest vor. Und Kevin hat halt mal als einziger von beiden sich halt auf den Gegner eingeschossen und konnte halt darstellen, dass Tony Starks Charakter wesentlich flacher ist. Tony Montana blieb somit am Ende unangefochten. Und das fand ich einfach stärker. Ich fand es einfach stärker sozusagen, dass er da Tony Stark angegangen ist und das auch relativ überzeugend, während Rebecca die Charaktertiefe weiter ausgebaut hat.
Aber mit einer Lüge.
Ich würde auch, ich fand, das war echt schwer, die Eröffnungen sind beide irgendwie stark gewesen. Ich fand es bei Becky sehr gut, dass du halt, also dieses eine Argument hast du sehr gut, also ich habe mir aufgeschrieben, Führungsdekonstruktion, und das hast du in 20 Sekunden halt argumentativ gut ausgelegt, was halt auch nicht einfach ist, nee, weil es ein komplexes Motiv ist. Kevin hat ein bisschen viel sozusagen in diese Öffnung reingepackt und damit auf anderer Ebene, also Becky, ein Argument sehr gut, Kevin, viel hilft viel, so. Aber ich fand den Konter bei Kevin irgendwie auch einen Tick stärker. Das ist auch wieder das, was ich halt hier gelernt habe beim Moderieren. Oh, die Argumentation zählt nicht die Antwort. Und es ist halt echt verdammt schwer, aus dem Konter heraus, also nicht nur deins falsch, auch noch dann hinzukommen zu meins richtig. Und das beides in 10 Sekunden ist schon eine große Leistung.
So sieht's aus. Und deshalb geht der Punkt und die gesamte Sendung an Kevin. Herzlichen Glückwunsch. Aber eine sehr, sehr heiße Blitzfragerunde. Ich fand keine der Fragen leicht zu beurteilen. Also ich meine, das lief doch ganz anders als beim letzten Mal.
Mir sind 5-mal sofort Sachen eingefallen. Was war denn da los, ey? Oh, das war das Beste an diesem Abend.
Ich bin auf jeden Fall sehr froh. Ich fand, es war eine sehr schöne Runde mit euch dreien. Ich bedanke mich bei euch allen. Und ich frage natürlich, wie am Ende jeder Sendung, Christian, wenn man dich nicht bei uns, bei den Cinematic Smash Brothers hört, wo findet man dich dann und was für Projekte hast du eigentlich gerade so in der Pipeline?
Ich bin im Internet zu Hause unter secondunit-podcast.de, weil Second Unit heißt der Podcast, den ich normalerweise mache, jede Woche über Filme. Nebenbei geht es auch noch über Superhelden unter superherounit.de. Man kann dich da auch noch hören, denn du hast ja eine Urlaubsvertretung für mich gemacht und du hast mal eine Second Unit zusammen mit dem Robert auf die Beine gestellt. Deswegen würde ich eher sagen, hört man mir gar nicht zu, sondern dir bei mir. Und dann wollte ich noch
Podcast Set.
Ja, genau. Und dann wollte ich noch zu guter Letzt die Frage stellen, darf ich das Superman-Poster mitnehmen?
Oder? Ja, na sicher, darfst du das wieder einpacken.
Gut, ein sehr gelungener Abend. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier zu sein. Bis zum nächsten Mal.
Kevin, wo findet man dich, wenn man dich nicht hier hört?
Ja, eigentlich, ich bin nicht so sehr internetaktiv. Also auf kevinkopaka.com, auf meiner Homepage ist man immer geupdatet. Und auf meinem Twitter, Kevin Kopaka, einfallsreicherweise, ebenfalls.
Und wir können ja schon was ankündigen, ne? Wir haben uns für den Oktober nämlich ein bisschen was vorgenommen. Der Filmpodcast Die Cinecouch hat sich ja seit, ich glaube, 5 Jahren mittlerweile, weißt du es, Christian?
Ich nicke einfach mal.
Nicke, ja. Hat immer im Oktober ein großes Special geplant und das Ganze nennt sich Horror-Oktober. Verschiedenste Filmpodcasts und Filmbesprecher und Filmkritiker und einfach nur Filmfans werden sich in diesem Monat komplett dem Thema des Horrorfilms widmen. Und das werden auch wir tun. Wir werden nämlich eine Horror-Oktober-Spezialausgabe machen und da wird unter anderem Kevin dabei sein und als zweite Gäste der Robert Baron, der schon öfter hier war, und Christian von dem Devils and Demons Podcast, der sich ja auch komplett dem Horrorfilm widmet, da freue ich mich sehr drauf. Und dann sag doch nochmal ganz kurz, wie denn noch dein Film heißt, auf den wir uns alle freuen.
Hager.
Und vor allen Dingen die Kurzfilme noch gucken, die Kevin gemacht hat, die müssen ja auch frei im Netz verfügbar
genau,
sein.
Genau, wobei die auch in Hager sozusagen inkorporiert werden.
Ja, deswegen noch kann man sich schon mal drauf vorbereiten.
Kopaka-Seption, nur. Die nächste Seption, gibt's die bei dir, Becky, oder wo findet man dich?
Man findet mich an sehr vielen Orten, vielleicht reicht das schon für eine Seption. Also auf Twitter unter @genderbeitrag unterwegs. Bei den Kulturpessimisten besprechen wir Filme und Serien. Außerdem haben wir dort das Unterformat Klassiker der Filmgeschichte, wo wir uns immer einem Klassiker ein bisschen ausgiebiger mit einem Gast oder einer Gästin widmen. Ich bin bei der Geschichtenkapsel dabei, wo wir Hörspiele und Hörgeschichten produzieren und schreiben. Ich bin beim ersten FCPP, dem ersten deutschsprachigen Fan-Podcast für einen Podcast, nämlich für Puerto Partida, über das wir heute schon 2-mal geredet haben. Und demnächst dann auch bei Reichlich Randale zu hören. Und ich organisiere mit beim Podstock, dem PodcasterInnen-Festival und Barcamp, was wieder nächsten August stattfinden wird.
Also nicht so viel. Genau, mich findet man natürlich hier bei den Cinematic Smash Brothers oder als Jimmy Tweetboy bei Twitter. Man kann mich hören mit Robert Baron über 7 Minuten nach Mitternacht bei der Second Unit. Und zum Schluss natürlich nochmal der Aufruf. Liebe Zuhörer, liebe Fans, liebe Unterstützer, wenn ihr Lust habt, dass wir das, was wir heute gemacht haben, in einem noch viel krasseren und viel mehr Superlative und so weiter und so fort, mit ganz vielen, fast allen Kandidaten, mit Stimmwahlrecht für das Publikum und dem Cinematic Smash Master 2017 vor Publikum machen wollt, dann sagt uns doch bitte, ob ihr darauf Lust hättet, ob ihr nach Berlin kommen wollen würdet. Wir peilen ungefähr den 30. November an für die 23. Ausgabe. Wenn ihr das gut findet, dann könnt ihr das bei Facebook, bei Twitter, auf unserer Podigy-Seite oder an unsere E-Mail-Adresse schicken. Ansonsten, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich tun, indem ihr uns einerseits bei iTunes abonniert, falls ihr das nicht schon tut, oder mal eine schöne 5-Sterne-Review dalässt unter wenig, also unter, es müssen schon 5 Sterne sein, habe ich mir überlegt.
Und ein Liebesbrief.
Und ein Liebesbrief. Christian hat zum Beispiel einen sehr schön geschrieben, den kann man sich gleich noch dabei durchlesen.
Habe ich auch schon gelesen.
Oder ihr werdet, schmeißt einen kleinen Cent in die Patreon-Kasse, damit ich mir zum Beispiel endlich mal eine richtige Stoppuhr leisten kann und nicht mehr auf ein Online-Programm mit einer Stoppuhr zurückgreifen muss. So, ich glaube, wir sind fertig. Wir haben die längste Episode bis jetzt produziert, die es jetzt gab. Wir sind bei 2 Stunden 47. Vielen lieben Dank, herzlichen Glückwunsch und bis zum nächsten Mal.
Gute Nacht.
Tschüss. Gute Zeit.